redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft, einer Sendung über Neues aus der Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
So, Neues aus dem Universum. Muss ja immer
anfangen. Ja, du musst ja. Normalerweise ignoriere ich immer dieses aus dem Universum. Ab und zu überlege ich mir mal eine schöne, spontane, lustige Antwort.
Ja.
Und jedes Mal stellst du dann die Frage falsch. Aber
das liegt am Universum. Ich hätte mir das vielleicht beim Universum bestellen sollen, dass ich die Fragen richtig stelle.
Wenn du jetzt mich gefragt hättest, wie du sonst immer tust, was gibt es Neues im Universum,
ja,
hätte ich drauf sagen können, Kartoffeln.
Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich tatsächlich nicht. Wieso Kartoffeln? Hat wieder irgendwas die Form einer Kartoffel angenommen, so wie die Erde Weiland?
Nein, ach gut, also Dinge, die aussehen wie Kartoffeln, gibt es vermutlich genug von der Form her. Aber es geht um China.
Ja.
Und es geht, also wenn ich jetzt über Kartoffeln und Universum spreche, dann denken vielleicht sowieso viele schon mal an das Buch, den Film Der Marsianer.
Ah, ja. Der hat ja dann Kartoffeln gefuttert, genau.
Genau, das ist so ein Ding, und das will jetzt im kleinen Maßstab quasi China Realität werden lassen. Also China geht ja gerade voll ab, was Raumfahrt angeht.
Aha.
Also die haben irgendwie ein Ding nach dem anderen. Unter anderem, was demnächst kommt, nächstes Jahr, ist die Chang'e 4 Mission, also die vierte Mondmission von China.
Ja.
Die haben ja schon einen Rover dorthin geschickt.
Und die wollen da Kartoffeln anbauen oder wie?
Die schicken das im Rahmen, ich weiß jetzt nicht, was Chang'e 4 noch alles macht, aber unter anderem haben die ein kleines Ökosystem, haben sie gesagt, mitgeschickt. Das wird mit dem wieder ein Lander sein. Und auf diesem Lander wird so ein Mini-Ökosystem sein, also wirklich Mini, so ein Zylinder 18 mal 16 Zentimeter groß.
Ja.
Und ich zitiere jetzt hier aus der Zeitung, darin will man zum einen Erdäpfel, also österreichische Zeitschrift, zum Wachsen bringen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele da reinpassen in 18 mal 16 Zentimeter, also recht viel mehr als eine Kartoffel passt da vermutlich nicht rein.
Naja, mehr als eine braucht man ja auch nicht. Ne?
Ja, und zum anderen hält das Ökosystem Eier von Seidenspinnern, die am Mond schlüpfen und dann jene Stoffe produzieren sollen, die Kartoffeln zum Wachsen brauchen und umgekehrt. Also das heißt, China schickt quasi das Raupenseidenspinner, Raupen und Kartoffeln auf dem Mond. Dann laufen auf dem Mond Kartoffeln, Raupen über Kartoffeln.
Und fressen da sich irgendwie durch und dann sind die Kartoffeln nicht mehr genießbar oder wie?
Ich habe keine Ahnung, die Raupen produzieren Kohlendioxid, was dann die Kartoffeln brauchen sollen. Und die Kartoffeln, keine Ahnung, die werden halt auch irgendwas fressen von den Blättern oder sowas. Also die wollen einfach gucken, wie halt irgendwie Kartoffeln und Raupen klarkommen auf dem Mond. Das finde ich cool, dass da irgendwie auf dem Mond dann irgendwie so
also Raupen rumkriechen. Im Idealfall, das zum einen, und im Idealfall ist das ja dann ein sich selbst erhaltendes System so ein bisschen.
Ja, also das ist halt abgeschlossen. Also das ist nicht, dass die auf dem Mond ausgesetzt werden, weil das halten die nicht aus. Aber
wäre cool, ne? Stell dir mal vor, du hättest so Raupen, die...
Ja, dann mutieren die. Und
genau, dann hast du den Salat.
Mond mit Riesenraupen besiedelt.
Super.
Dann muss Trump Atombomben hinschicken.
Genau, gegen die Raupen auf dem Mond. Das Schlimme ist, wenn man dem das erzählt, wenn es auf Fox News kommt, dann glaubt er das.
Ja, also ich habe keine Ahnung, was Fox News so über die Pläne der Chinesen auf dem Mond erzählt. Also keine Ahnung, was da rauskommt. Wenn da müssen wir mal gucken, was die schreiben zu dem Thema. Aber kann gut sein, dass es da vielleicht nicht ganz so Natur geht, also ganz so exakt die Berichterstattung ist.
Das war das Einzige, was es Neues aus dem Universum gab?
Nein, das war der Schönste. Ich habe gerade auf einen Link geklickt, zu einem Link mit Fotos. Ach ja, da ist ein Foto von dem Ding. Gut, das schaut aus wie eine silberne Dose mit der chinesischen Flagge drauf.
Aha.
Nicht mal durchsichtig. Oh, langweilig. Okay. Es gibt noch mehr im Universum natürlich. Also, was müsst ihr wissen? Also
ich weiß nicht, ich ignoriere ja so Universumsmeldungen immer, damit ich mir von dir was Neues erzählen lassen kann. Obwohl eigentlich auch, wenn ich die vorgestern gelesen habe, habe ich die heute eh schon wieder vergessen. Ne?
Also, nochmal China zum Beispiel. China schickt auch ein Röntgenteleskop ins Weltall.
Oh.
Ja, sein erstes eigenes Röntgenteleskop, hat sein erstes eigenes Röntgenteleskop hochgeschickt. Das hat die Bezeichnung InSight, heißt das Ding, und ist jetzt da 550 Kilometer von der Erde entfernt und macht das, was Röntgenteleskope so machen.
Haben die denn was Besonderes vor, damit anzugucken, oder so ist das so ein allgemeines
Nee, also ein Röntgenteleskop ist halt, du kannst halt mit einem Röntgenteleskop das angucken, was halt Röntgenlicht aussendet. Und das sind halt die hochenergetischen Phänomene. Also normalerweise guckst du damit irgendwie Neutronensterne an oder Gammablitze oder schwarze Löcher, ja. Aktive Galaxienkerne. Also all das, wo es richtig abgeht. Also dort, wo Materie wahnsinnig schnell unterwegs ist, wahnsinnig heiß ist und wo große Magnetfelder sind. Und da wird dann Röntgenstrahlung frei. Und das kann man mit dem Röntgenteleskop entdecken. Aha. Und das ist halt irgendwie, das kannst du von der Erde aus nicht sehen, weil die ganze Röntgenstrahlung wird durch die Atmosphäre abgeblockt. Das heißt, Röntgenastronomie kannst du nur vom Weltall aus machen. Und deswegen halt, ich weiß nicht, wann das erste Röntgenteleskop, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich weiß, dass der Typ, der entwickelt hat, Röntgenastronomie, war ein Italiener, der hieß Cicconi, glaube ich, der hat einen Nobelpreis mal bekommen, den habe ich mal auf einer Konferenz gesehen. Aha. Aber das ist so recht viel, 70er, 80er Jahre, glaube ich, hat die Röntgenastronomie so wirklich angefangen. Und da hat man dann, also gibt ja einiges, die Europäer haben, wie fällt mir gerade, XMM Newton ist das europäische Röntgenteleskop, die Amerikaner haben Chandra, obwohl das so alles internationale Dinge sind.
Ich wollte gerade sagen,
das gibt schon. Ja. Gibt schon ein paar von den Dingern, die rumfliegen, und das ist auch gut so, weil es gibt halt wahnsinnig viele Phänomene, die wir ohne die Röntgenteleskope nie entdeckt hätten. Also die Gammablitz-Geschichte kennst, ob ich die schon mal erzählt habe.
Gammablitz, es kommt mir irgendwie bekannt vor, aber erzähl ruhig nochmal. Ja.
Also es war ja auch irgendwie, die haben eigentlich so, ursprünglich hat man unter anderem auch, das waren keine Teleskope, das waren Überwachungssatelliten,
ja.
Und die hat man eingesetzt, weil man ich weiß jetzt gerade nicht, wie dieser Vertrag, irgendein Atomwaffensperrvertrag, irgendwas.
Ich glaube, der heißt sogar Atomwaffensperrvertrag, der Atomwaffensperrvertrag.
Ja, also irgendein Abkommen, ich weiß nicht, ob das jetzt genau der war, aber irgendein Abkommen auf jeden Fall, wo es darum ging, halt zu gucken, dass die Leute nicht Atombomben explodieren lassen, ohne das zu dürfen. Also,
ja.
Beziehungsweise, vermutlich darf man es sowieso nicht, also einfach, dass halt keine Atomversuche gemacht werden. Und das kann man eben auch vom Weltall aus mit Satelliten gut überwachen, weil da eben auch Röntgenstrahlung und sowas frei wird. Und die haben das Ding hochgeschickt und dann haben sie plötzlich gesehen, oha, da kracht's ordentlich, aber nicht auf der Erde, sondern überall im Universum. Und da hat man eben tatsächlich entdeckt, da gibt es wirklich so gewaltige Explosionen, also Supernova kennt man ja, explodierender Stern, aber das war halt noch viel heftiger. Also wenn das waren halt, man hat gesehen, dass die von außerhalb der Milchstraße kommen müssen, weil die gleichmäßig über den ganzen Himmel verteilt waren. Und unsere Milchstraße ist ja in erster Näherung eine Scheibe.
Ja. Das heißt, wenn es aus der Milchstraße käme, müsstest du eine Konzentration auf einer Ebene irgendwo.
Genau. Ja. Im Prinzip, wenn du wo bist, wo es dunkel ist und zum Himmel guckst, siehst du ja die Milchstraße als Straße, also als längliche Region am Himmel.
Jo.
Das ist die Milchstraße und alles, was also und dort in dieser Region müssten dann eben auch alles, was halt in unserer Milchstraße stattfindet, müsste halt in dieser länglichen Region konzentriert sein.
Ja.
Wenn irgendwas gleichmäßig am ganzen Himmel verteilt ist, dann muss eben von außerhalb der Milchstraße kommen. Ja. Und das war halt das, was die Leute damals so vor Probleme gestellt hat, was die Erklärungen anging, weil wenn es von außerhalb der Milchstraße kommt, dann muss es von sehr weit weg kommen.
Mhm.
Und damit es von sehr weit wegkommen kann und immer noch gesehen werden kann bei uns, muss das eine ziemlich ordentliche Explosion sein. Also da muss irgendwas wirklich, wirklich stark jede Menge Energie abstrahlen. Also das waren so Berechnungen, wie innerhalb von einer Sekunde so viel Energie, wie die gesamte Milchstraße, alle Sterne der Milchstraße in der gesamten Lebenszeit der Milchstraße irgendwie abgeben oder irgendwie sowas.
Ui.
Und also das wäre die Rechnung gewesen, wenn diese Energie gleichmäßig in alle Richtungen abgegeben wird.
Ja.
Man hat gedacht, okay, das kann eigentlich nicht sein. Was, sag ich, dass die Energie quasi so gerichtet abgegeben wird, wie so ein Scheinwerfer von einem Leuchtturm. Aha. Der leuchtet ja auch nicht radial in alle Richtungen weg, sondern hat so einen Lichtkegel, der sich halt im Kreis bewegt. Und dann, wenn man das von sowas ausgeht, sowas gibt es ja auch bei Sternen, Pulsare sind solche Sterne, aha, so tote Sterne, wo deren Strahlung durch Magnetfelder quasi so fokussiert wird, wie halt der Lichtkegel von einem Leuchtturm. Und sowas hat man sich da auch vorgestellt. Man hat eben nur keine Ahnung gehabt und hat bis heute noch nicht hundertprozentig eine Ahnung, was jetzt genau passiert bei diesen großen Explosionen. Also es gibt ein paar verschiedene Ansätze. Es gibt eben verschiedene Arten von diesen Gamma-Blitzen und eine Art wird vermutlich erzeugt bei kollidierenden Neutronensternen.
Ja.
Also wenn zwei so Neutronensterne kollidieren, dann verschmelzen die, dann wird ein schwarzes Loch draus und da wird halt kurzfristig sehr viel Energie freigesetzt. Und das andere sind sogenannte Hypernova. Also da musste man nochmal einen Superlativ über Super drüber setzen.
Was explodiert dann da?
Bei der Supernova, Sterne nur größere. Also bei der Supernova-Explosion, Supernova brauchst du einen Stern, der halt irgendwie so zehnmal ungefähr. Also irgendwas so in die Richtung, so 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal so groß wie die Sonne ungefähr. Dann reicht's, dass der am Ende seines Lebens nicht einfach ausgeht, wie unsere Sonne vereinfacht gesagt, sondern eben so eine Supernova-Explosion stattfindet. Und wenn du noch größere Sterne hast, also die irgendwie 50, 70, 100-fache, ja, also es gibt ja Sterne mit bis zur 200-300-fachen Sonnenmasse, wenn so ein Ding dann sein Leben beendet, dann hast du halt eine entsprechend größere Explosion und die hat man dann eben Hypernova genannt. Und
ich dachte, da würden dann irgendwie mehrere gleichzeitig oder sowas, was ja irgendwie noch spektakulärer wäre.
Nee, aber das war halt irgendwie so ein Ding, also das ist zum Glück noch nicht in unserer Nähe stattgefunden, also zumindest haben wir noch nichts davon mitbekommen, weil das ist also so eine Supernova, die müsste halt wirklich schon in, keine Ahnung, jetzt grob geschätzt im Umkreis von 10 Lichtjahren stattfinden, so eine Supernova.
Das wäre aber dann ein bisschen hell, ne?
Naja, nein, also das, wenn jetzt quasi, naja, wenn jetzt so ein Stern, sagen wir mal, in 10 Lichtjahren Entfernung zur Supernova wird, so eine normale Supernova, dann das ist, darf man sich nicht so vorstellen, dass plötzlich also der ganze Himmel hell wird und nachts ist so hell wie am Tag und alles sowas. Du hast da einen sehr, sehr hellen Punkt am Himmel.
Ach so.
Ja. Und also der kann halt durchaus, ist halt, der kann halt dann vielleicht so hell werden wie der Mond, so hell wie die Sonne, aber es ist halt immer noch ein Punkt. Und die kann man auch am Tag sehen, aber wie gesagt, kannst du auch die Venus am Tag sehen, wenn du weißt, wo sie ist. Sie ist halt einen hellen Punkt am Himmel. Aber das ist halt, man darf es jetzt nicht so vorstellen, dass da jetzt wirklich irgendwie plötzlich der Himmel hell wird. Also
du bist dafür verantwortlich, dass ich jetzt mein Handy eingeschaltet habe, um diese App um zu gucken, wo die Venus ist. Es ist deine Schuld,
ja,
dass ich jetzt
unkonzentriert wäre. Lieber Holger,
ja.
Lieber Holger, wie heißt die Venus noch im Volksmund?
Der Abendstern? Nee.
Ja. Und jetzt haben wir es kurz nach 4.
Ja, aber du hast gesagt, man kann das auch am helllichten Tag.
Ja, kann man auch, aber da musst du halt dann irgendwie, also es ist halt, man kann es, heute ist vielleicht gerade.
Oh, sie ist tatsächlich über dem Horizont schon.
Ja, natürlich ist sie über dem Horizont, weil die Venus ist von der Erde aus gesehen innerhalb der Erdbahn. Die Venus ist näher an der Sonne als die Erde. Das heißt, die Venus ist von der Erde aus gesehen immer irgendwo da, wo die Sonne ist ungefähr.
Ah.
Deswegen heißt sie auch Abendstern und Morgenstern. Also das hieß, die Venus, die Sonne geht unter,
ja.
Und wenn die Sonne weg ist, ist die Venus auch bald weg, weil Venus immer in der Nähe der Sonne ist. Das heißt, also du siehst halt die Venus nur, wenn es an einem dunklen Himmel kannst du die Venus nur eben sehen, kurz nach Sonnenuntergang oder kurz vor Sonnenaufgang, weil da ist die Venus schon da und die Sonne kommt gleich hinterher.
Warum leuchtet die Venus denn dann? Also was reflektiert sie, wenn sie doch in der Nähe der Sonne ist?
Ja, was soll denn die Sonne? Sonnenlicht? Was
denn ja, aber ich dachte, Sonnenlicht wird reflektiert, wenn man so gegenüber der Sonne ist.
Was heißt gegenüber?
Oder
was? Die Sonne strahlt Licht in alle Richtungen aus.
Ja, wahrscheinlich mache ich gerade einen ganz fürchterlichen Denkfehler und Menschen lachen sich
Venus
gerade tot.
Die Venus macht das Gleiche wie der Mond. Die Venus hat, es gibt Phasen, es gibt die Voll-Venus, Halb-Venus und so weiter.
Ja.
Neu-Venus gibt es nicht, aber du hast, je nachdem, die Erde, es kann natürlich schon sein, dass das irgendwann mal die Venus gerade auf der anderen Seite der Erde steht, auf der anderen Seite der Sonne steht, von der Erde aus gesehen,
Dann
siehst du sie nicht. Aber normalerweise ist es halt irgendwie, es hängt halt wie beim Mond davon ab, unter welchem, es ist immer eine Hälfte der Venus ist hell, eine Hälfte der Venus ist dunkel.
Ja.
Genauso wie bei allen anderen Himmelskörpern auch.
Ja.
Und wir schauen immer unter einem bestimmten Winkel auf die Venus und sehen halt dann mal mehr und mal weniger von ihrer hellen Seite. Und das Helle der hellen Seite ist das, was leuchtet am Himmel.
Okay. Weil du sagtest, sie sei immer in der Nähe der Sonne. Wie ist die Nähe der Sonne dann definiert für solche Honks wie mich?
Nein, also das Nähe der Sonne habe ich jetzt gemeint, dass Stell dir mal so das klassische Bild vor, du guckst so eine Zeichnung, in der Mitte die Sonne, rundherum ein Kreis, das ist die Venus, und außen nochmal rundherum ein Kreis ist die Erde.
Ja.
Genau. So, jetzt ist.
Es ist ja zwangsläufig in der Nähe der Sonne, ja.
Die Venus ist immer näher an der Sonne als die Erde.
Ja.
Also, und deswegen kann sich die Venus nicht beliebig weit am Himmel von der Sonne entfernen, ja. Du kannst, also wenn du dir die Venus jetzt quasi als die Venusbahn als Kreis vorstellst, dann kann die Venus halt maximal einen halben Durchmesser ihrer Bahn von der Sonne weg sein.
Ja.
Logisch. Und das ist eine gewisse Distanz. Das ist am Himmel eine gewisse Winkeldistanz, die das einnimmt. Und diese Distanz kann die Venus nicht unterschreiten und nicht überschreiten, von der Erde aus gesehen. Im Gegensatz zu anderen Himmelskörpern, ja, also der Pluto kann halt viel, viel weiter weg sein von der Sonne. Aber wenn jetzt quasi ich sage jetzt irgendeine Zahl, weil ich es gerade nicht ausgerechnet habe, sagen wir mal, die Venus kann am Himmel nicht weiter als 10 Vollmonddurchmesser von der Sonne entfernt sein.
Okay.
Ja, also das ist halt so ein Vollmonddurchmesser. Also der Durchmesser vom Vollmond ist auch ungefähr die Größe der Sonne.
Ja.
Ja, also zwischen Venus und Sonne kriegst du maximal 10 Sonnenreihen vom Abstand her.
Aha.
Ja. Jetzt kannst du dir überlegen, wenn die Sonne wenn es bei uns tiefste Nacht ist, Mitternacht, dann ist die Sonne so weit weg vom Horizont, die steht ganz tief unterm Horizont.
Genau, auf der anderen Seite sozusagen. Ja.
Genau, und weil die Venus halt immer 10 Sonnendurchmesser an der Sonne dran sein muss, wird sie quasi mitgezogen, sie muss auch unterm Horizont sein. Die kann nicht mitten in der Nacht am Himmel stehen, weil sie sonst zu weit weggehen müsste von der Sonne. Das habe ich gemeint
mit jetzt habe ich es kapiert.
Muss immer in der Nähe von der Sonne sein. Boah. Deswegen ist sie halt der Morgenschein und der Abendschein. Das ist auch der Grund, warum man den Merkur so schwer sehen kann, weil der Merkur ist halt noch näher dran.
Ja.
Bei der Venus geht's noch, also bei der Venus kann die Sonne schon ein Stück unterm Horizont sein, das ist schon schön dunkel.
Das heißt, den Merkur kannst du nur sehen, wenn die Sonne überm Horizont ist, aber dann ist es so furchtbar hell, dass du ihn nicht sehen kannst.
Naja, du kannst ihn schon sehen, also es geht schon, also der Merkur ist, du kannst ihn halt es ist halt was, der Merkur ist so ein Ding, was du halt in der Abenddämmerung, in der Morgendämmerung sehen kannst. Also wenn die Sonne weg ist, ist meistens auch der Merkur schon weg, weil du halt ganz, ganz selten einen freien Horizont hast. Ja, meistens ist da irgendwo ein Berg oder sonst irgendwas dazwischen, wo du was siehst. Und im Horizont ist auch der ist auch immer am hellsten vom Himmel, weil halt da der am nächsten an der Sonne dran ist, der Horizont. Also wenn die Sonne schon weg ist, ist trotzdem am Horizont immer noch ein bisschen hell und so weiter. Das heißt also und dann ist der Merkur auch recht klein und leuchtet recht schwach und Lichtverschmutzung und allem drum und dran. Also der Merkur ist halt, ich habe den Merkur das erste Mal, glaube ich, gesehen 2009 oder sowas. Ja, also das ist noch gar nicht so lange her. Also da war ich schon lange Astronom, bis ich den Merkur mal gesehen habe mit freiem Auge. Weil halt du musst halt wissen, wenn du weißt, wo er ist und gute Bedingungen hast, dann kann man ihn durchaus schon mal sehen. Aber sonst ist er eigentlich nicht so leicht zu sehen, weil er halt immer noch näher an der Sonne dran ist. Wie sind wir jetzt auf das Ding eigentlich gekommen?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung.
Venus, Sonne, Morgenstern. Ach ja, genau, kann man auch am Tag sehen, Supernovas, die man am Tag sehen kann. Ja, also so eine Supernova, die halt irgendwo in so typischer Entfernung in unserer Milchstraße explodieren würde, da wirst halt so auch so, siehst halt so einen hellen Punkt am Himmel, wie halt die Venus am Taghimmel aussehen würde, ungefähr. Ja. Also kannst du mich mal probieren. Also nimm dir mit dem Fernglas, geht's noch viel besser. Wenn du genau weißt, musst du halt schauen, dass du nicht zufällig in die Sonne guckst damit. Wenn du am Tag beobachtest mit dem Fernglas, das muss man ein bisschen aufpassen. Aber wenn du weißt, wo die Venus ist, was du dir mit diversen Handy-Apps und alles anzeigen lassen kannst, Stellarium und so weiter, dann im Fernglas sieht man die eigentlich durchaus recht gut und mit dem Teleskop sowieso. Also da kannst du problemlos Bilder machen von der Venus am Taghimmel.
Ist es denn eigentlich sicher, dass immer das, was am hellsten funkelt nach Sonnenuntergang, die Venus ist, oder kann das auch mal was anderes sein?
Das kann jede Menge anderes Zeug sein. Ja. Also das kann, also du hast, die Venus ist natürlich generell hell, ist tendenziell schon der nach Sonne und Mond der hellste Körper am Nachthimmel.
Aha.
Aber wie gesagt, je nachdem, sehen wir ein bisschen mehr von der hellen Hälfte, mal ein bisschen weniger, dann sind die Distanzen ja auch nicht immer exakt gleich. Also wir sind mal näher an der Venus dran, mal ein bisschen weiter weg von der Venus. Und auch, dann kann durchaus auch mal irgendwie Jupiter auch extrem hell sein. Vor allem, weil halt dann, wenn halt irgendwie Venus schon weg ist, untergegangen ist, und dann ist Jupiter der hellste. Oder die ISS kann noch viel heller sein, ja, auch. Oder irgendwie ein Iridium-Flair oder sowas. Also es kann durchaus, nur wenn man was jetzt in der Abenddämmerung, was sehr helles am Himmel sieht, folgt daraus nicht automatisch, dass es die Venus sein muss. Also
okay. Was könnte es denn noch sein?
Ja, wie gesagt, also Jupiter kann es sein, okay. Saturn kann es sein, es kann die ISS kann es sein.
Ja, aber die ISS, die ist ja sehr schnell, ne? Also die fliegt ja vorbei. Also so ein Stern in Anführungszeichen jetzt, also im Sinne von funkelndes Objekt, das bleibt ja schon halbwegs auf seinem Platz stehen.
Also machen wir kurz, wir können es ja kurz durchgehen. Ja? Also wir machen hier, was ist das für ein Licht am Himmel?
Ja.
Neue Rubrik. Titel einspielen.
Da ein Licht am Himmel, irgendwas mit Gitarre, irgendwas von Reinhard May würde hier passen, glaube ich.
Genau, nee, also was ist das für, das ist tatsächlich eine Frage, die kriege ich irgendwie dreimal im Monat irgendwie zugeschickt, weil ich habe da ein helles Licht gesehen, was ist das? Die Standard-Antwort ist installiertes Stellarium, das kostet nichts, da kannst du nachschauen. aber wenn das jetzt irgendwie so, also erstmal die Frage, bewegt es sich oder bewegt es sich nicht? Und da meine ich jetzt wirklich nicht jetzt irgendwie, wenn du eine Nacht lang wartest, sondern wirklich jetzt so sichtbar. Bewegt es sich sichtbar oder nicht? Wenn es sich bewegt, sichtbar, dann ist es mal kein Stern und kein Planet, weil die bewegen sich nicht schnell. Wenn es sich sichtbar bewegt und sehr hell ist, dann kommt quasi die nächste Verzweigung im Flowchart.
Dann ist es ein Hubschrauber.
Ja, das kommt auf an. Also erstmal blinkt es rot und grün, dann ist es ein Flugzeug. Wenn es nicht rot und grün blinkt, sondern irgendwie ist es, was, wie lang war es zu sehen? Wenn es nur ein paar Sekunden zu sehen war, dann war es eine Sternschnuppe oder so ein Feuerball, eine größere Sternschnuppe oder sowas. Wenn es länger leuchtet und die Helligkeit nicht wahnsinnig stark verändert, sondern einfach so konstant leuchtend mit einer konstanten Geschwindigkeit im Himmel zieht, dann ist es entweder die Raumstation oder ein Satellit. Und da die Raumstation jetzt mittlerweile schon fertig ausgebaut ist, ist sie meistens immer so deutlich heller, dass du sagen kannst, wenn es wirklich extrem hell ist, also wirklich auffällig hell ist, dann ist es die Raumstation. Und wenn es jetzt irgendwie im Vergleich zu den Sternen nicht so wahnsinnig auffällig hell ist, dann ist es ein Satellit. Und dann kannst du halt bei Stellarium nachschauen, was für einer. Das waren quasi die bewegten Fälle. Jetzt, wenn sie sich nicht bewegt, dann ist die nächste Frage, flackert das Licht oder flackert es nicht? Wenn das Licht dieser Lichtquelle so blinkt, flackert und so weiter, dann ist es ein Stern.
Ja.
Und dann ist wieder die Frage, dann da gibt es jetzt fast zu viele Möglichkeiten. Also kommt es mal bis auf der Nordhalbkugel, bis auf der Südhalbkugel, unterschiedliche Sterne, die da hell sind, dann schaust du am besten auch nach. Wenn es ein ruhiges, nicht flackerndes Licht ausstrahlt, dann, wie gesagt, kann es eigentlich nur Venus, Mars, Jupiter, Saturn sein, weil, wie gesagt, Merkur ist kaum zu sehen, Uranus und Neptun sind auch kaum zu sehen. Wenn es rötlich ist, ist es Mars. Das ist leicht zu entdecken. Wenn es in der Abend- oder Morgendämmerung ist und sehr hell, ist es die Venus. Und kann auch Jupiter und Saturn sein. Die können auch in der Abend- und Morgendämmerung sein, aber ist jetzt quasi hier so Wahrscheinlichkeitsabschätzung. Und Jupiter und Saturn sind schwer zu unterscheiden. Da kannst du entweder, wenn dich wer fragt, dann behaupt einfach irgendwas. Das kann eh keiner überprüfen. Oder aber...
Ich sage einfach Venus.
Nee, also Jupiter und Saturn, also Venus, wie gesagt, ist halt dann das ganz helle und in der Abend- und Morgendämmerung. Und Jupiter und Saturn, also Jupiter leuchtet ein bisschen gelblich und Saturn ein bisschen weißlich, aber das kann man schwer auseinanderhalten. Das ist so ungefähr die grobe Klassifizierung, wenn man wissen will, was das für ein Licht am Himmel ist.
Ja, so. Wie kamen wir jetzt da schon wieder hin?
Ja, wir waren immer noch bei der Hypernova.
Also,
wenn die Hypernova explodiert. Jo. Also wie gesagt, du siehst halt bei einer Supernova, siehst du halt ein Licht am Himmel. Aber das kann durchaus ein sehr, sehr heller Lichtpunkt sein. Der kann vielleicht sogar Schatten werfen. Der kann so hell sein, dass es wehtut, wenn du reinguckst. Aber es wird nicht so sein, dass die ganze Nacht hell ist. Da muss halt wirklich schon, da muss ein Ding, keine Ahnung, wenn Alpha Centauri vielleicht irgendwie Supernova wird, was nicht passiert, weil Alpha Centauri ein roter Zwerg ist, der viel zu klein ist für sowas. Aber wie gesagt, da besteht keine Schwierigkeit. Eine Hypernova, das wäre schon was anderes. Also die wäre jetzt... ist immer noch weit weg, weil du würdest immer noch nicht mehr als einen Punkt sehen, aber die Hypernova, die könnte dann wirklich schon ordentlich, du hast halt dann, da wären wir von der Strahlung, die halt da abgeht, durchaus betroffen, und die Strahlung könnte dann unsere Atmosphäre reinkommen, die könnte dann da, die Ozonschicht würde, glaube ich, zerstört werden durch diese Strahlung, dadurch dann kriegst du irgendwie, ich kriege jetzt die Chemie nicht mehr ganz zusammen, aber irgendwas führt dazu, irgendwelche Moleküle werden aufgespalten und dann hast du irgendwie Stickstoff oder irgendwas hast du dann in der Atmosphäre, was ungesund ist und so. Also die könnte halt für so ein paar hundert Jahre lang durchaus unsere Atmosphäre ein bisschen durcheinander bringen, was halt schlecht fürs Leben ist. Und das kann man auch, also man sieht sowas auch. Also eine Kollegin von mir, die untersucht Gestein aus der Tiefsee.
Ja.
Habe ich, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Die untersucht Gestein aus der Tiefsee und sucht dort nach radioaktiven Isotopen von Eisen, die normalerweise, die halt so eine Halbwertszeit haben, dass die was bei der Entstehung der Erde schon da wäre, schon zerfallen wäre. Und das, was heute noch da ist, muss halt durch Supernova-Explosionen auf die Erde gekommen sein. Also das ganze Zeug, was eine Supernova-Explosion quasi wegschleudert, das kann man halt da immer noch finden. Und so kann die halt rekonstruieren, wann, wo in der Vergangenheit der Erdgeschichte Supernova stattgefunden haben. Weil die Erde bewegt sich ja. Und die Sterne, also die Gegenden, wo sie vor ein paar Milliarden Jahren war, die Erde, da ist ja halt schon längst nicht mehr in der Milchstraße. Also das sind schon ganz andere. Also die kann quasi so auf die Art und Weise der Untersuchung des Tiefseegesteins, kann die rausfinden, so die vergangene Geografie der Milchstraße im Wesentlichen. Ja, und das war eben eins, wo wir wieder ganz in den Anfang zurückzukommen, eins der Dinge, die man mit Röntgenteleskopen übersuchen kann. Was erzeugt Gammablitze und was sind das für Dinge, die da explodieren? Und das wird China jetzt eben demnächst oder wird China ab jetzt machen.
Ist das sinnvoll oder machen die das, weil sie es können, um zu beweisen, dass auch sie in der Lage sind, Raketen und Teleskope und so weiter da hochzuschicken? Ja,
gut, das
also ist das wissenschaftlich nötig, sagen wir mal so? Oder also haben wir genug
mal
Röntgenteleskop da oben?
Erstens mal hat China ja schon durchaus nachdrücklich bewiesen, dass sie können. Die haben eine Raumstation, die haben Astronauten, die waren am Mond, also die werden jetzt als nächstes zum Mars fliegen. Also das gehört auch zu deren Plänen. Also ich würde mich nicht wundern, wenn die Ersten am Mars sind, die ersten Menschen am Mars sind. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass der erste Mensch am Mars aus China kommt. Aha. Also da müssen die, glaube ich, nicht mehr großartig irgendwas
beweisen. Warum gehst du davon aus? Weil die schmerzfreier sind? Weil die mehr Geld auch ausgeben? Oder warum?
Nee, einfach, ich glaube, die sind halt einfach nicht schmerzfreier, sondern einfach motivierter, würde ich einfach noch sagen. Ja. Also erstmal, die sind motivierter und vor allem, die haben es leichter, weil China ist halt einerseits wahnsinnig groß, hat dementsprechend viel Infrastruktur und auch Finanz hinter sich stehen. Etwas, das halt irgendwie, wenn quasi der Westen eine Mars-Mission machen wollen würde, dann kann das eigentlich fast nur eine Kooperation aus USA und Europa sein und das dauert wieder ewig, bis du da politisch was zusammenkriegst und so weiter. Und China ist halt einerseits, wie gesagt, wahnsinnig groß, hat wahnsinnig viele Ressourcen und was in dem Fall jetzt quasi, also was jetzt aus gesellschaftlicher Sicht eher ein Nachteil ist, aus Raumfahrtsicht dann da ausnahmsweise ein Vorteil, haben halt dann doch nicht so die demokratischen Strukturen. Also wenn da der Chef sagt, wir machen das, dann machen die das. Ja. Und da kann die Bevölkerung auch so sehr protestieren und sagen, nee, wir wollen das Geld lieber für andere Sachen verwenden. Also das, ich glaube, die haben es einfach andere Ausgangspositionen. Aber ich kann mich auch irren, also wer weiß, was bei uns noch anders abgeht. Aber jetzt ist das Röntgenteleskop, nee, das ist ganz normale Wissenschaft. Ich meine, China ist genauso eine Wissenschaftsnation wie alle anderen. Das heißt eigentlich eine bessere mittlerweile. Also die haben den Westen teilweise schon stark überholt. Und die haben genauso ihre Astronomen und die wollen halt, genauso wie wir immer wieder, also wir Europäer, immer wieder Instrumente ins All schicken und die Amerikaner Instrumente ins All schicken, schickt halt auch China Instrumente ins All. Also weil man halt irgendwie, wie gesagt, also Röntgenteleskop.
Machen die das dann alleine oder arbeiten die mit den anderen zusammen?
Das habe ich jetzt noch nicht geschaut. Ich würde mich wundern, wenn da nicht irgendwo internationale Kooperation mit dabei ist. Das ist fast immer bei diesen Sachen. Mhm. Aber in dem Fall habe ich jetzt nicht genau geschaut. Ich kann mal kurz schauen, ob es da...
Das ist ja schon ganz interessant. Das heißt ja, dass die Chinesen uns irgendwann abhängen könnten, wenn sie da Bock drauf hätten.
Was heißt irgendwann?
Demnächst.
Auf einem guten Weg. Also das morgen oder übermorgen. Also das, die haben ja, wie gesagt, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dieses FAST, dieses 500 Meter Radioteleskop, was sie kürzlich gebaut haben. Also die sind, glaube ich, die durchaus auf dem guten Weg, die führende Wissenschaftsstation zu werden. Also wenn sie es gar nicht sind, müssen wir schauen, Indikatoren für Forschungsleistung, also Veröffentlichungen, Zitationen und so weiter, Universitäten. Würde mich nicht wundern, wenn da China schon nach vielen solcher Maßstäben die führende Nation ist.
Verstehe.
Aber wie gesagt, die sind auf einem guten Weg dahin, wenn sie es nicht schon sind, bald die Nummer eins zu werden. Wo China noch nicht führend ist oder noch nicht allein führend ist, weil es ein internationales Ding ist, sind die Gravitationswellen und da gab es auch was Neues. Da gab es nämlich schon wieder einen Nachweis von Gravitationswellen von LIGO. Ja, das dritte Mal, dass jetzt Gravitationswellen beobachtet worden sind. Wir haben, glaube ich, damals sicherlich drüber gesprochen, über den ersten Nachweis der Gravitationswellen, wenn ich mich richtig erinnere. Also werden wir es hier gemacht haben. Und jetzt gab es im Anfang Juni den dritten Nachweis. Und das war aus mehreren Gründen eine ziemlich coole Sache. Einmal nämlich war es der bisher entfernteste Nachweis von Gravitationswellen. Ja, also bisher die beiden ersten Gravitationswellen, also es sind in allen drei Fällen schwarze Löcher, die kollidieren und dann Gravitationswellen erzeugen. Bei den ersten beiden Fällen waren die kollidierenden schwarzen Löchern jeweils 1,3 und 1,4 Milliarden Jahre. Also das Signal war 1,3 bis und 1,4 Milliarden Jahre unterwegs. Also ich will jetzt nicht sagen, der Abstand war 1,3 Milliarden Lichtjahre. Das ist bei diesen Distanzen, da haben wir sich auch schon drüber geredet, das ist irgendwie nicht ganz korrekt, das so 1:1 umzurechnen, das funktioniert nicht mehr auf den Distanzen. Ja, also es gibt halt keine eindeutige Definition von Entfernung mehr, eben weil das Universum immer größer wird die ganze Zeit. Ja, also da kannst du nicht mehr, du kannst verschiedene Arten von Entfernung definieren, aber nicht mehr die Entfernung. Deswegen sage ich meistens einfach nur, das Licht hat 1,3 Milliarden Jahre gebraucht, was auch durchaus darauf hinweist, dass es arschweit weg ist. Und in dem Fall, das waren die ersten beiden, und in diesem Fall hat das Licht 3 Milliarden Jahre gebraucht, also die Gravitationswellen, die Gravitationswellen, die ja auch mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind, haben 3 Milliarden Jahre gebraucht, also der bisher entfernteste Nachweis. Und das Zweite, also wir haben jetzt...
Damit aber auch gleichzeitig der älteste Nachweis, ne?
Ja.
Also das ist ja das Interessante am Universum, dass alles, was weit weg ist, auch so alt ist, wie es weit weg ist.
Das ist natürlich auch, ja klar, wenn es der entfernteste ist, ist es auch der älteste, logisch. Was ich aber noch interessanter finde, ist, dass wir eben, seit LIGO das erste Mal in dieser aufgemotzten Variante eingeschaltet worden ist, hat man jetzt, das ist 1,5 Jahre her, und jetzt hat man 3 Dinger schon gefunden, ja? Also man hat das Gerät eingeschaltet und im Wesentlichen sofort die erste Gravitationswelle entdeckt. Ja, da war das noch nicht, das ist damals noch im Testmodus gelaufen, da hat man die schon gefunden. Dann kurz danach die zweite und jetzt halt kurz danach die dritte und irgendwie 6 Kandidaten und so weiter. Ja, also das heißt, dass diese Gravitationswellenereignisse wirklich häufig sind. Ja, also wenn die jetzt irgendwie ab und zu mal irgendwo so ein 2 schwarze Löcher zusammenrumsen würden, dann würden wir nicht so viele in so kurzer Zeit entdecken. Ja, also das heißt, dass diese Gravitationswellenereignisse sind wirklich häufig. Und das wiederum heißt, dass wir da ein komplett neues Feld an astronomischen Phänomenen haben, das wir erforschen können. Ja, also wir sind jetzt quasi gerade am Anfang, wir haben jetzt gerade kurz durchgeguckt und ein bisschen was gesehen, aber wenn das alles mal richtig läuft, diese ganze Gravitationswellenastronomie, dann haben wir da auch wirklich viel, was wir beobachten können. Und das ist der wichtigste Punkt, mit diesem dritten Nachweis ist jetzt wirklich endgültig klar geworden, dass es sowas wie Gravitationswellenastronomie geben kann, dass es das gibt, dass das funktioniert. Also dass das O in LIGO...
Ja, klar. Also der Forschungsgegenstand hat sich hinreichend oft gezeigt.
Das O in LIGO steht ja auf dem Observatorium. Das heißt, es ist nicht nur einfach so dass dieser LIGO-Detektor ist jetzt nicht nur ein Messgerät, das halt irgendwie Ping macht, wenn es eine Gravitationswelle sieht, sondern wie ein Teleskop ein Instrument ist, mit dem man Dinge herausfinden kann. Und das ist eben das Schöne, mit dieser dritten Beobachtung ist man schon dabei, Dinge herauszufinden über Astronomie, die wir vorher nicht gewusst haben. Ja, also das ist in dem Fall zum Beispiel... haben wir jetzt, wenn man sich die Massen anschaut, der schwarzen Löcher, ja. Wir haben mit Röntgenteleskopen unter anderem schon bisher viele schwarze Löcher untersucht. Das waren alles schwarze Löcher, die haben so bis zum 15-fachen ungefähr der Sonnenmasse gehabt, diese schwarzen Löcher. Also typische stellare schwarze Löcher, die aus normalen, nicht allzu großen Sternen entstehen, wenn die halt dann nach einer Supernova- oder Hypernova-Explosion zum schwarzen Loch werden. Die schwarzen Löcher, die LIGO beobachtet hat, die sind alle deutlich größer. Die haben alle so 20-30-fache Sonnenmasse gehabt vor der Verschmelzung und danach halt entsprechend viel größer.
Aha.
Und waren logischerweise auch alles doppelschwarze Löcher, weil sonst können die ja nicht kollidieren. Und genau das ist das Ding. Also die Frage ist, wie entstehen doppelschwarze Löcher? Weil dass Sterne schwarze Löcher werden, das war klar, das haben wir vorher schon gewusst. Es ist aber extrem unwahrscheinlich, dass zwei Sterne oder halt auch zwei schwarze Löcher, das ist in dem Fall das Gleiche, einfach so miteinander kollidieren. Das kommt nicht vor im Universum. Dafür ist einfach viel zu viel Platz. Man kann das statistisch ausrechnen, dass selbst die bisherige Lebenszeit des Universums nicht ausreicht, dass rein statistisch auch nur ein Stern mit einem anderen kollidiert. Also sowas kommt nicht vor. Das ist einfach dadurch, dass das Universum so leer ist und so viel Platz zwischen den Sternen ist, kommt sowas einfach nicht vor. Also dass diese schwarzen Löcher halt einfach so zufällig immer aufeinander rumsen, das kann man ausschließen. Jetzt ist die Frage, entweder müssen diese doppelschwarzen Löcher auch vorher schon ein Doppelsternsystem gewesen sein, und dann eben zu schwarz. Nein.
Beide gleichzeitig gestorben sozusagen.
Loch werden, dann umkreist halt der andere Stern das schwarze Loch und die umkreisen sich halt gegenseitig, so wie sie es vorher gemacht haben. Und irgendwann später wird halt der andere zum schwarzen Loch. Also das kann durchaus sein. Das ist die eine Variante. Oder aha, aber diese schwarzen Löcher kommen aus einem der wenigen Bereiche im Universum, wo doch mal Sterne oder schwarze Löcher nahe genug zusammenkommen können. Also das ist im normalen Universum passiert das nicht, aber in sehr dicht besiedelten Sternhaufen zum Beispiel, ja. Also das Sternhaufen sind halt ist einer der vielen astronomischen Begriffe, die sehr gut beschreiben, was sie beschreiben, nämlich Stern, also wie Big Bang, ja, also wie Big Bang,
weil viele Sterne auf einem Haufen.
Ein Sternhaufen ist ein Haufen Sterne, ja. Also das ist ein Sternhaufen und dort kann es tatsächlich vorkommen, dass Sterne kollidieren. Dort kann es auch vorkommen, dass schwarze Löcher quasi einander einfangen. Ja, also wenn da irgendwo mal, da kommt da ein Stern, wird zum schwarzen Loch, irgendwo anders wird ein Stern zum schwarzen Loch und dann kommen die sich irgendwann nahe und finden sich zu einem Paar zusammen. Das sind die zwei Möglichkeiten. Und man hat bisher nicht gewusst, welche denn funktionieren können. Jetzt aber mit LIGO kann man man kann jetzt quasi noch nicht eindeutige Aussagen machen. Also mit drei Beobachtungen geht das noch nicht. Aber man kann halt tatsächlich schon Sachen rausfinden, ja, weil man kann mit LIGO nicht nur feststellen, dass schwarze Löcher kollidiert sind, sondern auch feststellen, wie diese Objekte rotiert, wie sie sich bewegt haben. Ja, also die können quasi entweder sie können.
Das können die.
Krass. Ja, es kommt davon, also sie können feststellen, also die Möglichkeiten, die es gibt, sind, dass die schwarzen Löcher sich quasi in die gleiche Richtung um ihre eigene Achse drehen, in der sie auch umeinander laufen oder nicht.
Ja.
Das sind die zwei Möglichkeiten. Und das, was man bei LIGO gemessen hat, bei allen drei, ist, sie tun das nicht. Also sie bewegen sich nicht in die gleiche Richtung umeinander, in die sie sich um ihre eigene Achse drehen. Und das müsste aber eigentlich der Fall sein, wenn die beiden Sterne, wenn das früher Doppelsterne waren. Weil dann ist dieser Doppelstern ja aus der gleichen Staubwolke entstanden, wo sich alles in die gleiche Richtung gedreht hat, so wie bei uns im Sonnensystem. Ja, also bei uns drehen sich auch alle Planeten, also es gibt Ausnahmen.
Achso, und daraus kann man dann ja auch wieder was ab. Ja.
Und jetzt kannst du halt daraus ableiten, okay, es ist höchstwahrscheinlich, dass die, weil die Rotation eben nicht gleich ausgerichtet ist, ist das ein Hinweis darauf, dass die eben nicht im gleichen System zur gleichen Zeit entstanden sind, sondern individuell entstanden sind. Ja, also das ist halt echte Astronomie. Ja, du kannst jetzt nicht einfach nur sehen, da ist was, sondern du kannst wirklich auch Dinge über die Entstehung, die Entwicklung, die Eigenschaften aussagen und so weiter. Und genau das ist eben das, was uns in den nächsten Jahrzehnten erwarten wird. Und wirklich Gravitationswellenastronomie. Es fehlt doch ein bisschen was. Also noch, wir warten immer noch drauf, dass endlich auch Virgo fertig wird, der europäische Detektor. Denn dann kann man die Ergebnisse, die Gravitationswellenereignisse auch triangulieren. Ja, also momentan können wir doch nicht sagen, wo diese Dinge am Himmel herkommen. Wir sehen nur, dass sie irgendwo herkommen und du kannst das so irgendwie auf dem halben Himmel ungefähr eingrenzen, aber nicht, wo sie herkommen. Da brauchst du halt noch andere Detektoren, dass du das dann quasi so ja im Wesentlichen triangulieren kannst. Und da braucht sie eben dann noch Virgo und ich glaube, es gibt da indische Filiale von LIGO, die auch bald fertig sein wird. Und die Chinesen bauen sicherlich auch demnächst irgendwas. Also dann, und wenn wir dann so ein Netz von Gravitationswellen-Observatorien haben.
Das Schöne ist, die gehen ja durch. Man muss ja nicht warten, bis irgendwie Nacht ist, um gucken zu können. Sondern die kommen halt einfach an, die Wellen.
Genau. Ja. Und das ist auch du kannst dann halt irgendwie auch aus dem Unterschied, also die wenigstens mit Lichtgeschwindigkeit und je nachdem, wie halt die Erde gerade ausgerichtet ist, kommt das, so kannst du halt irgendwie feststellen, grob, wo sie herkommen, ja. Also an dem Ding, in dem einen Detektor kommt es ein paar Millisekunden früher an als bei dem anderen Detektor und so geht es halt, dann kannst du dann halt irgendwie feststellen, wo das ungefähr herkommen muss. Aber da brauchst du halt noch ein paar mehr Stationen und das passiert. Und wie gesagt, ich bin wirklich schon sehr, sehr gespannt drauf, was da
in ich merke das, du bist sehr wird. Begeistert.
Von diesem, vor allem, wir haben bis jetzt, also wenn wir werden all das rausfinden, was wir halt die ganzen offenen Fragen beantworten, von denen ich gesprochen habe, aber das ist wirklich coole, werden die Dinge sein, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, dass wir sie überhaupt entdecken können, weil das war ja immer so, wie bei den Gamma-Blitzen, ja, hat auch kein Mensch eine Ahnung gehabt, dass man die Dinge überhaupt entdecken kann. Dann haben sie so einen Satellit hochgeschossen, der nur gucken soll, ob irgendwie Atombomben explodieren lässt, der nicht darf. Und dann haben sie plötzlich irgendwie rausgefunden, dass es sowas wie Hypernovas gibt, ja. Und genauso werden wir mit der Gravitationswellenastronomie Dinge entdecken, von denen wir heute noch keine Ahnung haben, dass wir sie überhaupt entdecken können. Und das ist noch jedes Mal passiert, wenn wir neue Instrumente gehabt haben. Und das wird auch diesmal wieder passieren. Und da bin ich halt schon wahnsinnig gespannt, was es denn sein wird, dass wir mit der Gravitationswellenastronomie entdecken, von dem wir vorher keine Ahnung gehabt haben, dass es da draußen irgendwo ist.
Ich bin mal gespannt, was dann in der Zeitung steht. Also wie die Überschrift lautet.
Ja, das ist der
zweite Erde. Wahrscheinlich. Zweite Erde in Nähe von zweite Erde in schwarzes Loch gestürzt. So.
Ich wahrscheinlich.
Letzte zweite Erde ins Schwarze Loch
gestürzt. Die vorletzte, aber haben wir doch.
Genau. Unsere. Genau. Kommen wir nochmal zurück zu, also kommen wir überhaupt mal aus dem Universum raus. Ja. Ja, weil schwer, alles andere auf der Erde ist ja, nee, ist ja auch Universum.
Genau.
Ist ja, das Universum ist ja alles.
Ins Paralleluniversum gehen, aber.
Das, naja. Ich dachte so an andere ja. Meldungen, weil ich habe auch was Interessantes gefunden. Unter anderem. Oh, ich habe vergessen zu gucken, welche Wissenschaftler das rausgefunden haben. Egal, die Wissenschaft hat festgestellt, dass Hunde und Wölfe merken, wenn sie unfair behandelt werden.
Das habe ich gehört davon.
Von dieser Meldung, das ist ja. ganz witzig. Und zwar haben sie ja das Übliche gemacht, so Bimmel, Bimmel, Sabba, Sabba. Also haben den Tieren beigebracht, auf ein Zeichen einen Knopf zu drücken. Als Belohnung gab es dann ein Leckerli, wie man bei Hunden ja immer so schön sagt. Und haben zwei Tiere nebeneinander, also sie waren in Gehegen nebeneinander, konnten also sehen, was der andere so macht, und hat im eigentlichen Versuch nur ein Tier eine Belohnung für das Knopfdrücken gekriegt. Mhm. Dann gab es eine zweite Versuchsreihe, da haben wieder beide Futter gekriegt. Ein Tier hat aber Trockenfutter gekriegt und das andere Tier ein Stück Fleisch. Und die auf diese Weise ungerecht behandelten Tiere haben daraufhin die Zusammenarbeit eingestellt, haben sich also für dahin geweigert, mit den Trainern zusammenzuarbeiten. Also haben halt gesagt, so leck mich am Arsch, ich drücke hier keinen Knopf, ich kriege ja sowieso nur Trockenfutter. Und nach dem Versuch haben die Wölfe sind nachtragend, das ist eigentlich die Schlagzeile. Die Wölfe haben danach auch mit den Trainern nichts mehr zu tun haben wollen, die haben Abstand zu Menschen gehalten. Und die Hunde, die haben denen das verziehen, die sind dann halt einfach weiter auf den Menschen zugegangen.
Also hat jetzt die Wissenschaft offiziell festgestellt, Wölfe sind Arschlöcher.
Wölfe sind nachtragend, genau.
Ist ja interessant, also ich habe das in einem anderen Podcast gehört, aber den habe ich nur so nebenbei beim Laufen gehört, da war es gerade anstrengend, da habe ich mich nicht ganz genau konzentriert. Irgendwie haben die da diskutiert drüber, um die Frage, dass man sich einerseits schon erwartet, dass Wölfe und Hunde unterschiedlich reagieren, dass man aber dachte, dass der Grund für das unterschiedliche Reagieren die Tatsache ist, dass quasi Hunde domestiziert sind, also für den ja. Menschen irgendwie halt eingestellt sind und dass die Ergebnisse das irgendwie nicht ganz bestätigen, aber jetzt, oder tun sie es jetzt doch?
Naja, ich glaube, sie haben, das habe ich jetzt auch nicht mehr genau im Kopf, ich mache mir immer nur so Notizen, aber ich glaube, stimmt, sie haben, eigentlich haben sie was ganz anderes erwartet, was da passiert, ja.
Also der Podcast, das war die aktuelle Folge von Probably Science, weil das vielleicht einige hören werden, da haben die auch drüber diskutiert, ich werde mir das nochmal neu anhören und dann auch in den Shownotes nochmal nachlesen, was du da erzählt hast. Aber ja, kommen wir vielleicht auch noch zum anderen Thema, auch ist es eigentlich ist es wieder eine. Obwohl, es ist ja schon eine interessante Meldung. Möchtest du denn den Penis verlängern, Holger?
Die habe ich auch. Ja. Also, am besten finde ich da immer noch das Einzelne mit pakistanische Wissenschaftler haben festgestellt.
Na, also mein Artikel fängt an, nein, sie lesen hier keine verirrte Spam-E-Mail.
Ja, irgendwie sowas, genau. Ja. Mit Testosteroninjektionen kann man seine Penislänge verdoppeln, anscheinend. Zumindest wenn man einen kleinen
Penis. Ja, also ich fand das natürlich interessant, weil es die Standard-Spam-E-Mail ist, die du irgendwie zehnmal am Tag irgendwie weglöscht. Obwohl jetzt neuerdings kommt irgendwas Komisches, irgendwie Vagus-C oder sowas kriege ich andauernd. Ich weiß nicht, was das ist.
Das habe ich noch nicht gesehen.
Irgendwas mit dem Fuß, so. Und, diese ganze Versicherungsheinis. Ich kriege irgendwie auf eine Adresse von mir, kriege ich jeden Tag sicherlich 15, 20 irgendwie E-Mails von irgendwelchen Versicherungsspam.
Furchtbar. Dann schickt dir doch einfach mal das mit dem Penisvergrößern zurück hier. Macht mal.
Vor allem, ich kann nicht mal Versicherungen oder sowas in die Spam-Liste setzen, weil ich ja tatsächlich E-Mails von echten Versicherungen kriege, die ich lesen will. Ja. Aber egal. Ja. Also in dem Fall, was ich da, abgesehen von der Tatsache, dass es halt dieses lustige Thema ist, oder halt für uns lustig, für den Patienten vielleicht nicht so lustig, ist die Tatsache, dass ich wusste gar nicht, dass es diese Krankheit gibt, dieses Hypogonadismus, unter dem dieser 34-jährige Pakistani gelitten hat. Also, hatte wie keine Achsel- und Schamhaare und dessen Hoden und Penis waren unterentwickelt. Sein physischer Entwicklungszustand ähnelt dem eines 12-Jährigen, schreiben die hier.
Ich kenne halt unheimlich viele Leute, die an Hypergonadismus zu leiden scheinen, aber das ist das Gegenteil, wenn du dicke Eier hast.
Ja, das meine, natürlich ist es klar, das sind alles irgendwie Hormongeschichten und klar, kann ja auch irgendwie gestört sein, aber ich wusste nicht, dass das wirklich so als Krankheit existiert, dass du halt quasi einfach körperlich irgendwie, dass du geistig irgendwo stehen bleiben kannst in der Entwicklung. Das ist begegnet einem öfter, aber dass man irgendwie auch quasi körperlich quasi auf einem Vor-Teenager-Stand stehen bleiben kann einfach. Das war mir nicht bekannt. Und
wusste ich auch nicht.
War auch überraschend, dass, was ich meine, der Mann ist 34, dass dem irgendwie anscheinend
Da war der Leidensdruck nicht allzu groß die letzten Jahre.
Ja, keine Ahnung, oder also, es war irgendwie zu, oder es hat, weiß nicht, was da, warum das war. Aber jedenfalls, ja, also wir haben dann festgestellt, dass du halt mit Testosteron-Injektionen der Penis wuchs von 5 Zentimetern, ich zitiere hier wieder, von 5 Zentimetern im gedehnten Zustand. Was ist der gedehnte Zustand? Also in erregierten
Zustand.
Wenn
du lang ziehst.
Ja, cool, aber da wird er immer lang.
Aus was für einer Publikation hast du denn das?
Ich lese, das ist im Wissenschaftsteil vom Standard, lese ich gerade vorher.
Vielleicht ist beim Österreicher, vielleicht heißt es beim Österreicher erigiert gedehnt.
Nee, ich bin auch Österreicher.
Ich habe eine Dehnung.
Nee, also wir sagen da schon auch Erektion dazu und nicht
Dehnung. Ich habe eine Dehnung. Herrlich.
Nee, ja. Also wir sagen da auch schon Erektion dazu, aber ich sage hier so. Gut, vielleicht musst du irgendwie die Hautfalten irgendwie ausdehnen, um das zu messen. Aber jedenfalls war er vorher 5 Zentimeter lang und danach 10 Zentimeter. Eine Verdoppelung, also das ist irgendwie doppelt so viel, also durchaus nicht schlecht. Aber sie sagen auch, also das erste Mal hier, also nach dieser Verdoppelung haben halt dann die Wissenschaftler den Abbruch dieser Hormontherapie
und raten von einer Selbstbehandlung ausdrücklich ab.
Ja,
habe ich mir auch notiert. Ja, machen Sie aber lieber nicht.
Ja, ich überlege gerade, wo würde man jetzt wie Testosteron herkriegen?
Keine Ahnung, irgendwie Bodybuilding-Ding sie. Ist das nicht so ein... Das ist doch so ein Dopingmittel, oder nicht?
Kann man das einfach so kaufen? Also, ist das irgendwie so, ist das Testosteron? Ich weiß nicht, dass im Körper drin ist, aber das ist irgendwie, das muss ja dann offensichtlich, kann man das dann irgendwie anscheinend leicht irgendwie synthetisieren oder sowas. Also, aber ich habe keine Ahnung von.
Ich weiß es auch nicht, aber ich dachte, Testosteron wäre so im Doping eigentlich verbreitet. Mhm. Aber kann auch sagen, ich mich da.
Ja, gut, aber wie gesagt, also liebe Hörerinnen und Hörer, also Hörer in dem Fall, die Hörerinnen fallen da sowieso weg, aber nicht Testosteron euch injizieren.
Ja, ich habe was Unverdächtigeres mitgebracht auch. Die Cochrane Collaboration, also das sind diese großen Metastudien machen und so, die haben rausgefunden, dass elektrisch Zähneputzen besser ist, als per Hand Zähne zu putzen. Okay, ja, also haben halt, ich habe 56 Studien zum Thema überprüft und kommen zum Schluss.
Bekannt, oder? Oder nicht?
Weiß ich nicht. Ist eigentlich auch wieder nur so eine Binsenweisheit. Man weiß das halt, aber woher? Naja, jedenfalls haben sie 56 Studien sich angeguckt.
Das sind die Zahnarztfrauen in der Werbung. Genau.
während sie manuelle Zahnbürsten auf Tomaten drücken.
Genau.
Die rotierenden Elektrozahnbürsten sind im Übrigen die besten. Also Elektrozahnbürsten, die rotieren und oszillieren.
Meine vibriert.
Und weniger gut sind übrigens diese sogenannten ionischen oder Ultraschallzahnbürsten. Also das scheint dann eher so ein bisschen Bauernfängerei zu sein.
Was ist eine ionische Zahnbürste?
Weiß ich auch nicht.
Antiken Griechenland.
Ich kenne das nur vom Föhn, so Ionenföhn, dass die Luft ionisiert würde, bevor sie warm da rauskommt.
Okay. Erzähl weiter.
Frag mich nicht. Nee, das war's schon.
Ach so.
Also elektrische Zahnbürste ist besser als manuelle Zahnbürste. Rotierende elektrische Zahnbürste, also rotierender Bürstenkopf ist der beste.
Dann erzähl ich was über Piraten.
Oh.
Also überraschenderweise österreichische Forscher haben sich
mit österreichische Piraten.
Österreichische Forscher haben sich mit Piraten beschäftigt. Also Österreich ist und war nie eine große Seefahrernation. Nee. Wir hatten mal einen Hafen, aber das war auch der einzige und den mussten wir auch schon wieder zurückgeben, leider.
Wo?
Triest.
Genua.
Triest, aha. Das ist wirklich schön, so kann man immer noch hinfahren. Also Triest, ich weiß nicht, ob du schon mal dort warst in Triest. Nee. Ich war da mal, hab da Leute auf der Uni besucht dort. Triest schaut so aus wie Wien, nur am Meer mit lauter Italienern drin. Also ist ganz, ganz, ganz seltsame irgendwie
auch so, Feeling auch so morbide? Dort.
So, nee, so ein einfach nur von der Architektur. Oder? Es ist halt nicht die Architektur, die du erwartest, wenn du jetzt an Italien denkst. Ja, du hast halt wirklich so, du kommst halt wirklich so vor wie so ja Wien, nur dass du halt irgendwie überall gut gelaunte Menschen am Meer hast. Ja,
ah, super.
Also Triest ist eine sehr, sehr schöne Stadt, kann ich nur empfehlen. Und war halt der K&K-Hafen, den wir mal hatten. Hm. Ich glaube, ja, kann gut sein, dass irgendwie Genua uns auch mal gehört hat, aber wie gesagt, mittlerweile, also Österreich war nie eine große Seefahrernation. Aber anscheinend gibt es an der Uni Innsbruck ist eine Amerikanistin, die untersucht, wie heißt das offizielle Forschungsbericht, amerikanische Piratennarrative in Schrift, Bild und Überlieferung in der Zeit von 1678 bis 1865.
Eieiei.
Ja, also
was fällt denn da Besonderes rein? So?
Also es geht jetzt nicht um Geschichtswissenschaft, also nicht jetzt irgendwie die tatsächliche Historie der Piraterie, sondern die ganzen kulturellen Aspekt. Also wie ist der Pirat quasi dargestellt worden in der Literatur, in der Kunst? Und wie war er wirklich? Also wie hat sich das verändert im Laufe der Zeit? Also dass er zum Beispiel irgendwie zur Zeit des Bürgerkriegs, das ist halt die, da haben die, ja, wie hießen die nicht, die Konföderierten waren?
Die Nordstaaten. Nee.
Die anderen eben.
Ja, also ja, die Nordstaaten waren nicht die Konföderierten, ne?
Ja. Ja. Also die Nordstaaten haben die, also die Konföderierten wurden von den Nordstaaten immer als in der Propaganda als Piraten dargestellt, weil die Südstaaten eben eine Flotte hatten, eine eigene. Und ist dann später gab es halt dann irgendwie Seeräuber eher so die, auch in der amerikanischen Literatur wieder, da ging es halt irgendwie, dass die sind halt quasi so dieses amerikanische Self-Made-Man-Ding. Also der Seeräuber war der, der sich quasi aufgemacht hat, um halt dann selbst irgendwie zu Reichtum zu kommen. Und das ist da, der Artikel ist eher eine Darstellung des Projektes an sich, nicht so sehr schon Forschungsergebnisse. Ich fand es einfach interessant, dass das eben, ich finde es immer interessant, wenn ich mich irgendwie so in den Geisteswissenschaften umtue, was da alles tatsächlich erforscht wird. Zum Beispiel haben sie auch hier gesagt, wie das jetzt quasi sich im der Gegenwart verändert. Ja, also in der Gegenwart hast du irgendwie Piraten, das sind jetzt nicht so sehr die Piraten, die irgendwie rumfahren und irgendwie Leute, Städte plündern und Geld suchen.
Nee, die Piraten, die wir heute haben, die entführen Schiffe. Ne?
Nee, also das sind die realen Piraten. Da geht es jetzt quasi wieder hier um die Kunst. Also du hast da irgendwie
sowas
wie Fluch der Karibik oder ich glaube Assassin's Creed. Da ist anscheinend auch ein Pirat drin, keine Ahnung. Aha, sind eher so, die machen halt irgendwie die Kämpfe gegen Monster und suchen Schätze und sowas. Also eher so ein bisschen so, sind eher so wieder die Fantasy-Helden. Ja. Und also das hier, der popkulturelle Pirat von heute ist weniger der bösartige Kriminelle als der fröhliche Abenteurer, der allein auf sich selbst vertraut.
Aha.
Ja, und es gibt dann noch irgendwie noch ein anderes, also die haben dann schon einen Piratenschwerpunkt an der Uni Innsbruck. Noch ein zweites Projekt, da geht es um versklavte Heimkehrer, heißt es da, vom 16. bis 19. Jahrhundert, weil irgendwie die Piraten haben anscheinend, also die realen Piraten jetzt in dem Fall, haben anscheinend nicht unbedingt nur jetzt einfach irgendwie halt Geld und Güter irgendwo geklaut, sondern hauptsächlich irgendwie Leute entführt, also so wie heute auch, Leute entführt und dann halt irgendwie verkauft oder halt irgendwie.
Also ich weiß, es gab so muslimische Piraten um Afrika herum, die das wohl viel gemacht haben.
Genau, genau, das sagen sie auch hier, also das haben die damals gemacht, also im Mittelmeer und schreiben hier auch, dass tatsächlich irgendwie in den Hansestädten, die hatten quasi eigene Vorsorgekassen, um halt ihre Leute wieder rauszukaufen. Und was auch gab, also du konntest quasi entweder dich freikaufen oder wenn du eben von diesen muslimischen Piraten gefangen wurdest, konntest du auch zum Islam konvertieren. Und dann wurdest du auch freigelassen. Und
du wurdest freigelassen? Du musstest nur irgendwie sagen, hier, ich bin jetzt Moslem und dann wurdest du freigelassen?
Ja, also du durftest dann halt irgendwie auch, nicht freigelassen, sondern du durftest halt dann quasi mitmachen als Pirat in der Gruppe.
Ah, okay, sie haben dich erstmal leben lassen. Ja, okay.
Genau, und dann, du hast gesagt, anscheinend, was ich auch nicht wusste, waren diese Piratenschiffe alle sehr, sehr multikulturell besetzt. Und das ist eben einer der Gründe dafür, dass halt irgendwie da halt die ganzen Leute sagen, okay, bevor mich kauft keiner frei und bevor die mich umbringen, werde ich halt Moslem und Pirat. Und dann, weil die halt auch die Europäer sich dann eben auch bei den Schiffen gut auskannten, sind die halt wirklich schnell in der Hierarchie aufgestiegen. Und dieses Forschungsprojekt beschäftigt sich halt, was halt mit den Leuten passiert, die dann halt nach ihrer Piratenkarriere wieder zurückgekommen sind. Also alles irgendwie ziemlich interessante Forschung, finde ich. Also das ist gerade irgendwie, wie gesagt, ein bisschen überrascht gehört immer an der Wissenschaft, da ist die Uni Innsbruck und macht irgendwie Piratenforschung. Ja,
wo man sich wer weiß, wo die, man müsste mal in die Vita der Forscherin gucken, vielleicht ist sie am Meer groß geworden oder so.
Ich weiß es nicht, die eine heißt Alexandra Ganser, die kommt aus Wien und der andere ist, wie heißt der, der habe ich auch gerade gelesen, den Namen, also klingt jetzt nicht Mario Clara. Sind Amerikanisten halt, okay. Das weiß ja auch keiner. Weiß ja keiner.
Dass die Amerikanistik sich mit Piraten beschäftigt, finde ich auch interessant, ja klar. Obwohl, da waren sie
ja
unterwegs.
Ja, aber kommt auf an. Also ich als halber Hamburger kenne natürlich die norddeutschen Piraten. Also da bin ich.
Ja.
Das war mein Lieblingsbuch als Kind.
Störtebäcker.
Störtebäcker, nicht Störte.
Störtebäcker. Du sagst auch China, das heißt China.
Störtebäcker.
Dann darf ich ja wohl auch Störtebäcker sagen.
Nee. Aber das war eines meiner liebsten Kinderbücher. über die Geschichte von Klaus Töttebecker, den fand ich super. Also finde ich immer noch cool. Also er ist halt auch so dieses vermutlich müsste man wieder gucken, was die Piratenforscher aus Österreich dazu sagen. Aber es hat auch dieses klassische Bild, dieses Robin Hood-mäßige, also der, wo die Piraten da halt, die nur die böse Hanse irgendwie ausgeraubt haben und das ganze Geld dann irgendwie den Armen an der friesischen Küste gegeben haben. Also dieses war ja durchaus so ein Volksheld, die Klaus Töttebecker und Michel Gödecke und wie die alle hießen, diese ganzen norddeutschen Piraten. Deswegen waren ja die Hanseschritte auch so böse auf die und haben ihn dann halt irgendwie.
Ist das eigentlich wirklich so? Also haben die tatsächlich das Geld unter die Armen verteilt, so Robin Hood-mäßig, oder ist das auch nur Legende?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich glaube, ein Teil davon stimmt schon, aber wie es jetzt genau war, ich meine, das waren halt schon durchaus Kriminelle, aber halt vielleicht auch ein bisschen so nette Kriminelle ungefähr. Ja. Aber eignet sich, im Gegensatz zu Robin Hood hat es zumindest Klaus Töttebecker wirklich gegeben, also das weiß man schon. Und es ist halt einfach ein guter Kristallisationspunkt für halt diese für die Hoffnungen quasi der Leute, die halt denen damals nicht so gut gegangen ist.
Die Sehnsüchte, also, ja. Ich habe noch eine Binsenweisheit, die Wissenschaft mal wieder bestätigt hat. Deutsche Wissenschaftler haben nämlich Folgendes festgestellt: Kohlenhydrate am Abend sind ungesund. So, und das ist jetzt nicht so ein schlank im Schlaf-Quatsch, ja. Also ich sag schlank im Schlaf-Quatsch, weil das, was die Leute da machen, die schlank im Schlaf machen, da funktioniert das sowieso nicht, weil wenn du dann nämlich morgens frühstücken gehst, war das halt alles völlig für den Arsch, weil du gar nicht lang genug auf Kohlenhydrate verzichtet hast. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass wenn Jugendliche abends verstärkt Süßigkeiten, also verstärkt kurze Kohlenhydrate zu sich nehmen, steigt ihr Diabetesrisiko im Erwachsenenalter. Haben sie an 252 Jugendlichen haben sie es getestet. Die haben sie während ihrer Pubertät mehrfach 3 Tage lang Ernährung protokollieren und sich wiegen lassen. Mhm. Und im jungen Erwachsenenalter haben die nochmal untersucht. Und die abends regelmäßig viel Zucker im Grunde zu sich genommen haben, hatten als junge Erwachsene vermehrte Risikoanzeiger für Diabetes in ihrem Körper. Und Probanden, die abends wenig Kohlenhydrate gegessen haben, also wenig Zucker, man redet von dem glykämischen Index, ja. Also wie viel Last macht eigentlich der Zucker auf deinen Körper? Die davon wenig gegessen haben, hatten tatsächlich auch weniger dieser Diabetesmarker im Blut. Und die es morgens, also die Jugendlichen, die gleiche Menge morgens gegessen haben, die anderen abends gegessen haben, hatten auch weniger Diabetesrisiko als die anderen. Also es scheint tatsächlich an der Uhrzeit zu hängen.
Was ich dann, da passt eine andere Meldung dazu, die ich habe, nämlich da geht es auch um Low-Carb-Essen. Und zwar haben hier Wissenschaftler aus der Uni Lübeck, ja, haben untersucht, wie sich, was ich vom Ansatz her sehr absurd finde, wie sich ein Low-Carb, wenig kohlenhydratreiches Frühstück auf die Toleranz auswirkt. Also sie haben festgestellt, dass Leute, die ein kohlenhydratarmes Frühstück essen, toleranter sind als welche, die es nicht tun. Und zwar haben die das auf eine Art und Weise, haben sie es so gemacht. Ja? Also die haben zuerst mal, 87 Leute waren das, glaube ich, 87, ja, haben sie einfach mal eingeladen zu einem Test, also ohne zu sagen, was es geht, was man so macht, und haben erstmal nur abgefragt, was sie halt gerade gefrühstückt haben. Und dann mussten sie so ein Spieltheorie-Spiel spielen. Ja, also dieses Ding, wie du hast eine gewisse Summe. Ich glaube, das war ein, genau, du hast eine fixe Summe. Wenn wir jetzt spielen würden, wir zerspielen das und wir haben jetzt wie 100 Euro. Und ich entscheide, wie viel ich kriege und wie viel du kriegst. Ich sage jetzt, von den 100 Euro kriege ich 95 und du 5. Akzeptierst du das oder nicht?
Warum denn nicht?
Genau. Also das, der Trick ist erstmal,
ist so eine Gerechtigkeitsfrage, Hälfte haben. Ne?
Wenn du jetzt sagst, du akzeptierst, das kriegst du es und ich auch meinen Teil. Wenn du es sagst, nee, akzeptiere ich nicht, kriegt keiner von uns was.
Ach so, das ist, wenn das die Bedingung ist, dann, ab welchem Verhältnis würden denn beide was kriegen?
Ja, das ist ich bestimmt das Verhältnis. Die Frage ist nur, wenn du zustimmst, kriegen wir das, wenn du sagst, nein, kriegt keiner was.
Ach so.
Also ich sag, wir haben 100 Euro, ich krieg 95, du kriegst 5. Stimmst du zu oder nicht?
Ja, stimme ich zu.
Dann bist du einer, der hast das quasi rational entschieden, weil du hast vermutlich gedacht, 5 Euro sind besser als nix.
Ja, lieber ein Spatz in der Hand als ein Taube auf dem Dach.
Aber sehr, sehr viele Leute sagen halt dann, das ist ungerecht. Da verzichte ich quasi auf die 5 Euro, aber dafür kriegt der andere auch nichts. Ja, also das ist, was halt durch viele Leute so entscheiden dort. Also da muss halt wirklich irgendwie so in
andere. Das haben sich wieder so BWLer ausgedacht. Ein völlig unrealistisches Experiment eigentlich.
Ist halt einfach, ist halt im Prinzip Spieltheorie. Was akzeptierst du als gerecht? Und das Spiel mussten die halt dann spielen, die Leute dort.
Was mich an solchen Sachen aufregt, also daraus ist ja eine ganze ökonomische Denkschule ist daraus ja erwachsen, die uns die letzten 20 Jahre hier drangsaliert hat.
Ja, es kommt einfach die Spieltheorie hat schon ihre Berechtigung, jetzt nicht unbedingt in der Wirtschaft.
Naja, klar, aber wenn ich das eben auf diese Ökonomie und auf die Politik ausrolle, das ignoriert halt völlig, dass ich danach ja immer noch mit dir reden kann über die 95 Euro. Weißt du, das ist halt so, ja,
egal. Aber man kann es auch irgendwie iterieren, also wir können es irgendwie nochmal spielen, ja, also ob du dann irgendwie beim zweiten Mal dann immer noch so nett bist zu mir, dann nicht, also, oder wenn du nächstes Mal du entscheiden darfst, ja, dann ist wieder eine ganz andere Sache, weil da muss ich quasi einen Schritt vorausdenken. Aber wie gesagt, das Spiel heißt irgendwie Ultimatum Game, oder wie es auf Deutsch heißt, und das mussten die halt irgendwie spielen. Die haben festgestellt, dass halt diejenigen, die halt ein kohlenhydratarmes Frühstück gegessen haben, waren eher bereit, ein unfaires Angebot zu akzeptieren als die anderen. Ja, also 76% haben aus der kohlenhydratarmen Gruppe haben dieses unfaire Angebot akzeptiert und nur 47% von der kohlenhydratreichen Frühstücksgruppe. Und dann haben sie das Ganze nochmal gemacht und haben Leute eingeladen und haben denen ein Frühstück gegeben. Und halt dann entsprechend an zwei verschiedenen Tagen und einmal mit hohen und einmal mit niedrigen Kohlenhydratanteil und halt gewechselt an den beiden Tagen und tatsächlich herausgefunden, also dass wieder die Leute, die halt dann das kohlenhydratarme Frühstück hatten, eher bereit waren, unfaire Angebote zu akzeptieren als die anderen, obwohl sie es dann halt am nächsten Tag gewechselt haben, die Gruppen, und trotzdem war das Ergebnis immer das gleiche. Also einen Mechanismus haben sie da jetzt, glaube ich, noch nicht ganz. Also sie haben den Dopaminspiegel im Blut gemessen. Tyrosin, Vorläufer von Dopamin, aber die Chemie kann ich jetzt gerade nicht hier, weiß nicht, was das heißt. Aber wir haben auf jeden Fall geschaut, sie haben festgestellt, dass bei den kohlenhydratarmen Leuten, die hatten mehr Tyrosin im Körper, also der Vorläufer von Dopamin, und das hat halt irgendwie ein hoher Tyrosingehalt hat mit einem toleranten Verhalten korreliert, was man mit anderen Blutinhaltsstoffen, ich weiß nicht, wie das offiziell heißt medizinisch, zum Beispiel Glucose und so weiter, nicht gesehen haben. Und die sagen halt hier, das Dopamin ist ja im Gehirn, macht irgendwas, also das Belohnungszentrum, irgendwas regt es an. Also irgendwelche, anscheinend gibt es da irgendwelche Verbindungen zwischen der Körperchemie, dem Frühstück und dem Verhalten, ob das tolerant ist oder nicht.
Jetzt könnte man daraus ja schon wieder was ableiten, ne? Also wenn kohlenhydratreiche Kost, vielleicht, jetzt müsste man sich mal angucken, wie ernähren sich denn eigentlich die rücksichtslosen Menschen, die so unterwegs sind? Also wie ernähren sich denn eigentlich Menschen, die
rücksichtslos?
Ja, siehst du? Da haben wir's. Nee, aber so, also was weiß ich, Politiker zum Beispiel, die extrem rücksichtslos, gnadenlos oder einfach so Assis sind.
Die trinken Bier zum Frühstück wahrscheinlich.
Was frühstücken die eigentlich? Genau, die trinken
Bier und Schnaps.
Dazu passt übrigens, dass britische und französische Wissenschaftler herausgefunden haben, dass Empathiefähigkeit zum Teil angeboren ist. Es gibt so einen Test, den man machen kann, um kognitive Empathie zu messen. Das nennt sich Augentest. Der funktioniert bei Menschen, die stark empathisch sind. Die können Gefühle der anderen Menschen einfach nur an deren Augen ablesen.
Okay.
Sehr, sehr faszinierend eigentlich. Und dann haben sie sich noch angeguckt, also Augentest gemacht und Erbgut angeguckt bei 88.000 Probanden, was ich ziemlich geil finde. Das sind
viele, ja.
Also das machst du, vermutlich haben die das online gemacht, das habe ich nicht rausfinden können, also nicht rausfinden wollen, ich war zu faul, da weiter zu recherchieren. Und haben halt rausgefunden, dass empathische Menschen, also Empathie angeboren zu sein scheint. Es gibt also eine genetische Prädisposition für Empathie und haben vor allen Dingen im weiblichen Erbgut ein Gen identifiziert, das für das bessere Abschneiden von Frauen in diesem Augentest verantwortlich sein, Achtung, könnte. Man weiß es halt nicht so genau. Was wir außerdem rausgefunden haben, ist ein Zusammenhang zwischen Empathie und Magersucht, also dem Risiko an Magersucht zu erkranken. Und stark empathische Personen hatten im Schnitt einen höheren Schulabschluss und einen höheren EQ. Und da kann ich jetzt auch nochmal einmal klugscheißern für alle. Wir reden nicht über empathische Menschen, sondern wir reden über empathische Menschen.
Ja, was sonst?
Es gibt die Hälfte aller Leute, die ich so über Empathie reden höre, glauben, dass das Adjektiv zur Empathie empathisch sei. Das ist nicht so. Das Adjektiv zur Empathie ist empathisch. Emphatisch heißt nachdrücklich, also emphatisch heißt nachdrücklich von Emphase. Ja? Emphase ist Nachdrücklichkeit, Empathie, Zuneigung.
Also empathisch und Empathie, das hätte ich jetzt irgendwie nicht anders gekannt, dass es das Wort emphatisch mit einer eigenen Wertung gibt, war mir komplett unbekannt.
Das gibt's und es wird sehr häufig falsch benutzt. Und damit ich das jetzt auch mal gesagt habe. Ja. Gut. Also Empathie, wer empathisch ist, der hat das zumindest in Teilen angeboren, ist natürlich extrem viel soziale Faktoren dann noch dabei. Also kannst halt nicht sagen, dass es nur angeboren ist, das wäre albern.
Gut, dann gehen wir von der verstörenden Welt der menschlichen Psyche wieder in die sicheren Gewässer der Naturwissenschaften.
Oh, und ich war aber, ja, dann gehen wir da nachher wieder zurück. Okay, kannst du haben.
Ich erzähle was über einen rätselhaften Knick. Und zwar einen rätselhaften Knick in der Hawaii-Emperor-Kette.
Ja, das ist vermutlich, also klingt wie so ein Vulkangebirge.
Ja, ist es auch. Also das Hawaii ist eine Inselgruppe, die aus Vulkanen besteht. Und wenn du dir Hawaii auf einer Landkarte anguckst, dann siehst du, da ist halt wirklich so alle in so einer Linie aufgereiht. Eine Insel, noch eine Insel, noch eine Insel und alle sind Vulkane. Also da hat irgendjemand einen ganzen Schwung Vulkane der Reihe nach ins Meer gesetzt. Und du kannst auch gut erklären, warum das so ist. Nämlich, das sind Hotspots. Und das meine ich jetzt nicht im technologischen Sinn, sondern im geologischen Sinn. Mhm. Weiß ich, ob du was weißt, was Hotspots in der Geologie sind?
Wo besonders viel Erdbeben sind, ne?
Nee, das nicht. Also das sind auch, aber im Wesentlichen, normalerweise kriegst du Vulkanismus ja dort, wo tektonische Platten zusammenstoßen. Und da hast du auch jede Menge Erdbeben natürlich. Es gibt aber auch, also da wo Hawaii ist, das sind keine Erdplatten, also das sind keine Plattengrenzen. Das ist einfach mitten in der Platte. Und was du dort hast, sind Mantelplumes. Also da kommt im Wesentlichen heißes Magma von unten nach oben aus 3000 Kilometer Tiefe, ist eine Art Schlauch, wird es nach oben transportiert und ist dann von unten heiß gegen die Erdkruste und du hast dazu einen Hotspot, einfach einen heißen Punkt und irgendwann kriegst du da halt dann einen Vulkan, der wächst halt da raus. Jetzt haben diese tektonischen Platten es aber an sich, dass sie sich bewegen. Der Plum, so ist halt die Standardauffassung, dieser Mantelplum, der bleibt dort, wo er ist, da kommt immer wieder neues Zeug nach oben und die Platte bewegt sich drüber hinweg. Ja, und das dauert natürlich lange. Das heißt, da entsteht ein Vulkan und währenddessen bewegt sich die Platte ein Stück weiter und dann hast du einen neuen Vulkan. Und da bewegt sich die Platte weiter und dann kriegst du einen neuen Vulkan und so weiter. Genauso kriegst du halt diese in einer Linie aufgereihten Vulkaninseln von Hawaii. Das ist, was ich mal wie Hawaii ist, aber jetzt Hawaii geht ja noch weiter, auch unterirdisch. Ja? Also du hast halt, die Hawaii ist halt der Teil der Vulkane, die überirdisch rauffragen. Es gibt aber noch sehr viel mehr Vulkane, halt auch entlang dieser Linie, was eben die Hawaii-Emperor-Kette ist, die unterirdisch sind. Also die ist 6000 Kilometer lang, diese ganze Bergkette, es sind ein paar Dutzend Vulkane. Aber, und das ist eben das Rätsel, was man jetzt noch nicht lösen könnte, mittendrin macht diese Linie einen Knick von 60 Grad. Also geht geradeaus weiter, dann macht sie einen Knick 60 Grad und dann geht es wieder geradeaus weiter. Und man wusste bis jetzt nicht, warum das so ist.
Und warum ist es so? Also bevor ich jetzt anfange zu spekulieren und Plattentektonik oder sowas zu rufen.
Ja, das ist schon mal einer der vielen Gründe. Also irgendwie,
Plattentektonik!
Ja, das ist immer eine Rolle. Nee, also es haben jetzt Wissenschaftler aus Potsdam, vom Helmholtz-Zentrum in Potsdam.
Geoforschungszentrum?
Ja. Genau, die haben das jetzt untersucht. Also es gab bis jetzt quasi zwei hauptsächliche Hypothesen. Die eine eben gesagt, okay, da hat sich halt einfach die Bewegungsrichtung der Platte geändert. Zuerst ging sie so lang, dann ging sie so lang. Und die anderen haben gesagt, nee, das ist ein Zeichen dafür, dass diese Hotspots, also diese Mantelplumes, nicht immer fix bleiben, sondern sich eben auch mal bewegen können.
Ja.
Und die Potsdamer waren so nett und haben keine dieser beiden Fraktionen mit einer Widerlegung gedemütigt, sondern gezeigt, dass beide Gründe vereint eine Rolle spielen. Oho. Also die haben gezeigt, also erstmal konnten die haben halt irgendwie Proben gesammelt und alles untersucht und erstens mal haben die das Alter, weiß man schon, der Knick hat vor 47 Millionen Jahren stattgefunden. Ja. Aha. Und die Hauptursache oder die hauptsächliche Ursache war tatsächlich ein Wechsel in der Bewegungsrichtung der Platte. Aber wenn das wirklich der einzige Grund gewesen wäre, dann hätte die sich halt wahnsinnig schnell bewegen müssen. Ja, dann hätte die die andere Theorie, die halt sagt, es war nur der Hotspot, das konnte deswegen nicht sein, weil dann hätte sich dieser Hotspot wahnsinnig schnell bewegen müssen mit 42 Zentimetern pro Jahr. also für Geologen wahnsinnig schnell.
Absolut, ja.
Und die haben jetzt quasi gezeigt, dass das nur dann funktioniert, und die haben es halt wirklich nicht einfach nur so kompromissmäßig mal irgendwo aufgeschrieben, sondern wirklich halt mit Computermodellen und alles durchgerechnet, mit geologischen Modellen, und haben gezeigt, dass du tatsächlich beide Erklärungen brauchst. Also du, es hat sich die Bewegung der Platte geändert, aber das allein reicht halt nicht aus, um das zu erklären, sondern du brauchst eben auch noch eine kleine Bewegung von dem Hotspot, sonst wäre halt die Vulkankette nicht so lang, wie sie ist. Ja, also die Platte sich anders bewegt hätte, dann wäre der Knick auch da gewesen, aber dann wäre die Kette nicht so lang gewachsen im Laufe der Zeit. Das heißt, der Plum muss sich auch bewegt haben. Und das ist halt jetzt der aktuelle Stand der Dinge. Aber was immer noch nicht beantwortet werden kann und was jetzt die nächste Frage ist, der sich jetzt alle Fraktionen gemeinsam widmen können: Warum hat sich diese Platte die Richtung geändert? Das weiß man nicht.
Tja, Einschlag von irgendwas?
Nee, das ist der Platte wurscht. Also da hat der vielleicht ein Loch oder sowas, ja. Aber da muss schon wirklich ein Riesenteil kommen, dass die mal so eine Platte durchschlägt. Also das muss irgendwas Unterirdisches sein. Also das muss irgendwas im Inneren der Erde sein. Das treibt ja die Bewegung der Platten an.
Ja, ja.
Also da kann nichts irgendwie
einschlagen. Haben die, also spekulieren die irgendwas oder ist
noch nee, zu früh? Also es war einfach nur der Abschluss von der Artikel, die gesagt, okay, wir haben jetzt die Frage haben wir geklärt, jetzt können wir uns der nächsten widmen, was ist der Grund dafür. Also irgendwie wird schon irgendwo mal spekuliert haben, aber da dürfen die Geologinnen und Geologen unter der Hörerschaft uns ihre Expertise zukommen lassen.
Kommen wir zurück zur menschlichen Psyche. Chinesische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es glücklich macht, wenn man freiwillig teilt und nicht dazu gezwungen werden muss. Das Ganze haben sie bei Kindern sich angeguckt im Kindergarten. Zwischen 3 und 5 Jahren waren die alt. Und haben den Aufkleber gegeben, damit die diese Aufkleber mit anderen Kindern teilen können. So, haben die Kinder in 2 Gruppen aufgeteilt, wie man es halt so macht. Die einen konnten freiwillig abgeben, die anderen sind dazu aufgefordert worden. Und sie haben dann ich weiß nicht, ob das zulässig ist, aber die Zufriedenheit der Kinder haben sie anhand ihres Gesichtsausdrucks oder ihrer Gesichtsausdrücke gemessen oder ablesen wollen. Okay. Und haben festgestellt, dass die Kinder, die freiwillig mit den anderen Kindern ihre Aufkleber geteilt haben, was Kinder dann anscheinend irgendwann machen, mehr Anzeichen von Freude gezeigt haben, als wenn sie alle für sich behalten haben. Und die, denen gesagt wurde, ihr müsst jetzt mal teilen, die sahen auch nicht so glücklich aus und haben auch ein bisschen weniger abgegeben. Wie es halt so ist. Ja, fällt mir jetzt auch keine Pointe zu ein.
Ich habe mir gerade überlegt, wie die Gesichtsausdrücke, ob es eine offizielle Klassifikation von Gesichtsausdrücken gibt.
Es würde mich nicht wundern, wenn es das gäbe. Weil du kannst es ja dann auch, also ne, du kannst ja dann auch, wenn du diese ganzen komischen hier, diese Klapperaturen, ne, diese Roboter, die dann so menschliche Gesichtszüge nachahmen und sowas, du musst das ja auch rückübersetzen in die Maschine. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da so Standard, irgendwelche Klassifikationen gibt tatsächlich. Ja.
Weißt du, was Social Facilitation ist?
Hat das was mit Facility Management zu tun?
Nicht, dass ich wüsste. Es geht um die Auswirkungen, die die Anwesenheit eines anderen Menschen auf uns hat. Also allgemein gesprochen, ja. Also, ja. dass du dich anders verhältst, wenn jemand anderer da ist, als
klar,
du dich verhältst, wenn alleine da ist.
Furzen, rülpsen, so das Übliche, ja.
Das machst du, ja.
Das mache ich nur, wenn andere dabei sind.
Nee, also es geht um japanische Wissenschaftler von der Universität Nagoya. Die haben untersucht, also es gab schon frühere Studien, wo halt dieser Social Facilitation Effekt angeführt wurde, um zu zeigen, dass Essen uns in Gesellschaft besser schmeckt und wir in Gesellschaft auch mehr essen.
Ja.
Und den Effekt kannte man schon. Und diese Wissenschaftler wollten jetzt wissen, was sind denn die Mindestanforderungen, damit dieser Effekt eintritt. Ja. Und hat Probanden, das waren zuerst ältere Leute, dann waren es jüngere Leute, hat die essen lassen, alleine, hat sie entweder vor einen Spiegel gesetzt, vor einem Bildschirm, der einfach nur eine leere Wand gezeigt hat. Oder vor einem Bild, also einfach ein Standbild von sich selbst beim Essen.
Ja.
Und geschaut, wie die essen. Und hat festgestellt, dass die nackte Wand war halt quasi die Kontrollversuch, das war halt der Null-Level quasi. Und hat gezeigt, dass du, wenn du vor einem Bild von einem Standbild vor dir, das dich beim Essen zeigt, isst, dann isst du tatsächlich mehr. Und wenn du dich im Spiegel beim Essen beobachtest, dann siehst du, isst du noch mehr. Also allein die Tatsache, dass du musst gar keine andere Person dabei sein, allein, dass du dich selbst im Spiegel essen siehst, führt schon dazu, dass du mehr isst.
Das ist ja lustig.
Und das, also ich fand vor allem, zumindest in dieser Berichterstattung hier, fand ich die Motivation von dem Wissenschaftler sehr interessant. Also es ging jetzt nicht darum, um irgendwie, also das Menschen vor Spiegeln essen ist jetzt nicht unbedingt etwas, was jetzt wahnsinnig oft vorkommt, wo man sagen muss, nicht so wie esst nur von großen Tellern, damit ihr nicht so viel zunimmt oder irgendwie sowas, oder sind es kleine Teller, weiß ich gar nicht. Sondern nicht, wie gesagt, ja, bitte nicht vor Spiegel essen, also sowas, das war jetzt keine Warnung vor dem Spiegel essen, sondern es ging eben in Japan, wo das halt eben die Forschung stattfindet, da ist halt die Bevölkerung, auch so wie bei uns, zusehend überaltert.
Das heißt, und einsam.
Ja, erstens das und halt Menschen, die halt zu Hause alleine essen und dann tatsächlich auch anscheinend den Appetit verlieren. Und der hat halt gemeint, okay, man kann anscheinend durch diesen, doch sowas Simples halt wie einfach nur einen Spiegel vom Esstisch stellen, tatsächlich zumindest die Lebensqualität von einsamen Menschen minimal erhöhen und dann auch den Appetit wieder erhöhen.
Ja, super.
Was nichts ändert, dass es trotzdem ein bisschen traurig ist. Aber
ja, klar, aber ist doch so, also ja.
Fand ich interessant, also.
Ja. Ich habe auch was Schönes. Britische Wissenschaftler haben festgestellt, dass der sogenannte Feuerkreis, das sind zwei prähistorische Kreisanlagen in England, älter sind als bisher gedacht, haben eine Radiokarbonendatierung gemacht und festgestellt, dass die hölzernen Bauwerke 5300 Jahre alt sind, damit 800 Jahre älter als Stonehenge, was da in der Nähe liegt. Avesbury, da sind diese Feuerkreise. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass waren es zwei Palisadenkreise, die aber abgefackelt worden sind, vermutlich im Rahmen einer Zeremonie. Das ist immer noch nicht die Pointe. Die Pointe kommt jetzt. Die Kreisanlagen stammen mit diesem Alter aus der dunklen Ära der britischen Geschichte. Ja, wo ich dachte, jetzt kommt die Pointe, wo ich dachte, die fängt gerade erst an.
Ja, ja. Wer weiß, wo sie da gerade wieder ausgetreten sind. Ja. Aber
also es ist eigentlich die dunkle Ära der britischen Vorgeschichte. Da gibt es halt kaum Überreste, also kaum Artefakte.
Aber wer wirklich mal einen alte Palisaden sehen will oder sehen will, wo mal alte Palisaden standen, kann ich nur empfehlen, weil ich da jetzt vor zwei Tagen gerade erst wieder war, fahrt nach Sachsen-Anhalt, fahrt nach Goseck.
Goseck, da ist was ist da?
In Goseck ist erstmal ist da eine wunderschöne Gegend, direkt an der Unstrut-Saale, das ganze Weinanbaugebiet. Also da kann man wunderbare Fahrradtour hinmachen. Also führt der ganze Saale-Radweg führt da vorbei. Also ist eine sehr schöne Gegend für einen Ausflug. Und dort findet man die Kreisgrabenanlage von Goseck oder halt, wenn man es ein bisschen spektakulärer bezeichnen will, das Sonnenobservatorium von Goseck. Mhm. Das hat man eben schon, man hat früher schon gewusst, okay, da ist irgendwas, hat es aber irgendwie so richtig, schon 91, glaube ich, hat man halt da mit dem Flieger drüber fliegt, dann sieht man halt da diese alten Strukturen, wo halt irgendwo früher mal was war. Aber erst irgendwie 2002 hat man dann angefangen, da ein bisschen zu graben. Aha. Und festgestellt, dass erstens mal das nicht einfach so eine ganz normale, halt so eine Kreisgrabenanlage irgendwie aus der Steinzeit war, das hat man öfter gehabt, da haben halt Leute irgendwo welche Palisaden aufgestellt und dann halt irgendwie da drin ihre Kühe gehalten oder drin gewohnt oder sonst irgendwas. Ja, das gab es schon öfter. Erstmal hat man festgestellt, das Ding ist wirklich alt. Ja, wirklich alt, also 7000 Jahre alt. Ja, also das ist, älter als alles, was man kennt bis jetzt. Also deutlich älter als Stonehenge. Und was man noch gemerkt hat, man konnte dann im Boden tatsächlich sehen, also die Holzpflöcke waren natürlich längst weg nach 7000 Jahren, aber du konntest immer noch sehen, wo die gestanden sind. Also wirklich noch genau einzeln sehen, da war einer, da war einer, da war einer und so weiter.
Da müssen die aber doch auch relativ lange da gestanden haben, oder? Um solche Abdrücke zu hinterlassen,
das die so kann nachhaltig sind. Gut sein, ja, das müssten jetzt wieder die Archäologen beantworten, wie diese Erdveränderungen da zustande kommen. Auf jeden Fall konnte man das rekonstruieren und die Rekonstruktion hat eben gezeigt, dass diese ganze Anlage eben astronomisch ausgerichtet war. Also diese Palisadenwälle hatten, das waren so zwei Kreise, also es war außenrum war so ein, das heißt ein Wall, dann so eine Art Graben, dann eine Reihe von Holzstämmen, dann noch eine Reihe von Holzstämmen und diese Reihe von Holzstämmen, die war wirklich, der hat Lücken gehabt, die tatsächlich auf astronomische Richtungen ausgerichtet waren. Also es gab eine Lücke, wo die Sonne genau zur Wintersonnenwende durchgegangen ist, eine, wo sie zur Sommersonnenwende durchgegangen ist, einmal bei Frühlingsanfang und so weiter. Also das war wirklich eben ausgerichtet nach astronomischen Themen. Also das den Leuten muss die Astronomie bewusst gewesen sein, es muss irgendeine Rolle gespielt haben für die. Die müssen dort halt irgendwie, wird natürlich alles irgendwie keine Wissenschaft gewesen sein, das war alles halt vermischt mit Religion, mit der Mythologie und so weiter. Aber es ist das älteste astronomische Bauwerk, das wir dort kennen. Und ich kann halt wirklich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Also man kann da einfach so hinfahren. Wie gesagt, da ist halt nicht, das ist nicht geschützt oder sonst irgendwas, da ist ja auch nichts, was kaputt gehen kann, weil die Holzstämme sind ja nicht original. Die kannst du halt irgendwie, wenn die halt kaputt geht, stellt man einen neuen hin. Ja. Man kann halt einfach hingehen, aber es ist halt, wenn man jetzt einfach nur so da ist, sind es halt irgendwie zwei Holzstammkreise in der Landschaft. Da kann man jetzt irgendwie nicht viel lernen, aber es gibt irgendwie dort auch regelmäßig Führungen, wenn man nachguckt und wenn man dann sich da durchführen lässt und das erklärt bekommt, das ist halt wirklich interessant. Und es gibt dann im Ort nebenbei noch ein kleines Museum, wo man sich das anschauen kann, und kann ich wirklich nur empfehlen. Und wenn man schon mal dort ist in der Gegend, dann bitte auch gleich noch ein Stück weiter fahren nach Wangen bzw. nach Nebra. Das ist nämlich dort, wo 3000 Jahre nach Goseck die Himmelsscheibe von Nebra nicht gefunden wurde, sondern gebastelt. Gemacht wurde. Ja, also das ist halt wirklich das archäastronomische Zentrum von Deutschland hier, diese Region in Sachsen-Anhalt. Und kann ich nur empfehlen. Dann, wenn man schon dort ist, kann man noch ins Landesgeschichtliche Museum nach Halle fahren oder Landesarchäologische Museum oder Landesmuseum, wie auch immer, Museum in Halle. Und dort ist nämlich das Original der Himmelsscheibe ausgestellt.
Aha. Das ist bestimmt ein irres Gefühl, davor zu stehen vor sowas Altem.
Ja, das ist
sowas immer sehr faszinierend.
Ich kann es empfehlen. Ich war für die Sportlicheren kann ich empfehlen, das zu machen, was ich am Samstag gemacht habe. Es gibt nämlich einmal im Jahr den Himmelswegelauf.
Ja, und du hast eine Medaille gekriegt.
Genau, der fängt wieder, der geht's los. Und der Start ist wirklich direkt in Goseck. Also du rennst quasi in diesem Kreis, Palisadenkreis los und läufst dann halt da die Weingärten, die Gegend entlang, und das Ziel ist direkt bei der Arche Nebra selbst und kannst dann mit deiner Startnummer sogar noch ins Museum reingehen, wenn du möchtest. Also das kann man nur.
Wie lang ist der Lauf?
42 Kilometer, also ist die komplette Strecke. Goseck, Nebra ist ein Marathon. Es gibt auch einen Halbmarathon, da startest du eben nicht in Goseck, sondern irgendwo zwischendurch. Und dann gibt es auch einen 10 Kilometer Lauf, da läufst du irgendwie im Prinzip einmal da um die Gegend direkt bei der Arche Nebra rum. Aber es ist sehr, 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 wirklich ganz, egal welche Distanz du läufst, du kriegst immer eine Medaille mit der Himmelsscheibe, wenn du ins Ziel kommst, und ist sehr sympathisch. Also es ist schön, nett, es ist nicht so überlaufen, nicht so ein riesengroßer wie Berlin-Marathon oder sowas. Ja, es ist eher kleinere Starterfeld, aber halt sehr schön organisiert und sehr nett gemacht. Also kann ich allen, egal ob man Sport macht oder nicht, empfehlen, sich die Gegend anzugucken.
Amerikanische Wissenschaftler hingegen haben festgestellt, dass Scheidungskinder anfälliger für Infekte sind. Vorausgesetzt, die Eltern haben nach der Scheidung nicht mehr miteinander geredet, oder wie es die Wissenschaftler nennen, die Scheidung verlief konfliktreich. Okay. Sie haben sich 92 erwachsene Scheidungskinder angeguckt und haben 6 Tage in eine Quarantäne gesteckt. Danach mit Nasentropfen Erkältungsvirus reingehauen und dann geguckt, wie stark, also ob die überhaupt erkranken und wie stark sie erkranken. Und die Probanden aus der Gruppe, deren Eltern einen Rosenkrieg geführt haben bei der Scheidung, hatten mehr entzündungsfördernde Botenstoffe in ihrem Blut. Das Risiko ist 3-mal höher,
okay,
an einer Infektion zu erkranken. Das heißt, Scheidungskinder, ja, wenn die Eltern sich im Streit geschieden haben, dann hast du halt immer Schnupfen. Jetzt weiß ich, warum ich immer Schnupfen habe, aber meine Eltern sind noch zusammen.
Vielleicht sind sie geschieden und haben nichts gesagt davon.
Das kann natürlich auch sein, ja. Aber die reden noch miteinander. Und ich habe den Schnupfen nur im Sommer. Wahrscheinlich ist es was. Hat es irgendeinen anderen Grund, die Wissenschaft? Wir brauchen einfach mehr Forschung.
Vermutlich. Ja. Ich habe, glaube ich, keine wirklichen Geschichten mehr. Oder keine.
Dann habe ich noch eine gute Nachricht. Ja. Schweizer Wissenschaftler haben Viren designt, mit denen man den Menschen gegen Krebs impfen kann. So.
Okay, gegen Krebs?
Soweit sind wir noch nicht. So. Also Krebs wuchert, weil das Immunsystem nicht richtig reagiert. Ja. Ja? Deswegen wächst Krebs so schnell. Jetzt haben sie künstliche Viren gebaut, die das Immunsystem alarmieren können und es anleiten können, Killerzellen loszuschicken im Kampf gegen den Krebs. Und was halt funktioniert hat, ist, im Mausmodell haben sie halt diese Mäuse mit diesem Designer-Virus infiziert. Sie haben dem Designer-Virus Krebsproteine mitgegeben. Also Proteine des Krebses, den du hast. Dich dann infiziert mit diesem Designer-Viren. Daraufhin ist das Immunsystem der Mäuse tatsächlich angesprungen und hat, und jetzt weiß ich nicht, wie das gemeint ist, in der Meldung stand, also Killerzellen hergestellt. Diese konnten, Zitat, diese konnten die Krebszellen anhand ihres Eiweißes gezielt erkennen und erfolgreich bekämpfen. Okay. Erfolgreich heißt eigentlich, den Krebs wegmachen. Ja, und wenn das im Mausmodell schon mal so gut funktioniert, das ist ja schon mal nicht schlecht.
Ja, ja. Absolut.
Finde ich eine geile Nachricht, weil das heißt, du musst einmal ein bisschen von dem Gewebe, also musst einfach mal das Tumorgewebe haben, damit du die Proteine daraus ziehen kannst. Und die gibst du dann diesen Viren mit und infizierst die Leute.
Ja, wenn das wirklich funktioniert, dann wäre das ja wirklich.
Das wäre der Wahnsinn, oder?
Ist sehr schön, coole Nachricht, ja.
Und mit dieser schönen Nachricht beenden wir diese schöne Sendung. Mein lieber Florian, ich danke dir.
Ich danke dir.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.